Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Oh.
Ich glaube, wir sind drauf, Jan.
Was? Sind wir drauf? Meinst du wirklich?
Mensch, das sind heute wieder technische Umstände.
Ich habe keine Ahnung. Hallo, Germa, sind wir jetzt auf Sendung oder nicht? Sag doch mal ganz kurz. Wir sind auf Sendung.
Jan, wir müssen uns zusammenreißen. Wir sind jetzt auf Sendung.
Achtung. Hallo, Mensch. Mein Name ist Jan Böhmermann. Ich befinde mich heute im Krankenlager. Es ist die erste Sendung von Sanft und Sorgfältig, die ich liegend moderiere. Ich habe 39,4 Fieber. Als ich das letzte Mal das Thermometer aus dem Po gezogen habe, hatte ich 39,4.
Aber vielleicht ist das Thermometer auch einfach noch so stehen geblieben vom letzten Mal. Hallo, mein Name ist Olli Schulz. Ich bin in der Form meines Lebens. Mir geht's richtig gut heute. Jan Böhmermann ist schwach. Ich bin stark. Und das, obwohl ich immer noch auf Tour bin. Und heute befinden wir uns wieder mal in Nachbarstädten, in Partnerstädten. Ich bin in Düsseldorf und du bist in Köln.
Ich bin in Köln und ich bin verbunden. Das ist wieder eine ganz moderne Technologie. Ich habe so ein kleines USB-Mikrofon angeschlossen an meinem Laptop und bin mit dem Laptop verbunden mit so einem Programm, was mich in den Schaltraum des RBB einwählt. Und ich moderiere wirklich liegend.
Das ist Wahnsinn. Und ich bin gerade in dem altehrwürdigen Gebäude des WDRs in Düsseldorf und befinde mich hier in einem Raum, Jan, das kann man sich gar nicht vorstellen. Hier stehen Geräte rum, die seit 30 Jahren nicht mehr in Funktion sind, außer beim WDR. Das sind alte riesige Bandmaschinen. Ich müsste das eigentlich mal alles fotografieren. Ich weiß nicht, was für einen Wert das ganze Zeug hier hat.
Millionen. Dann musst du noch eine Zeitmaschine kaufen und dann die Sachen in der Zeit verticken, wo sie hergestellt wurden. Dann bist du richtig reich.
Morgen mal bei eBay gucken, alte Geräte aus dem WDR-Gebäude günstig zu verhökern.
Willkommen bei Sanft und Sorgfältig. Wir sind live drauf, obwohl wir heute mit sehr, sehr ungünstigen Umständen zu kämpfen haben. Die Krankheit des einen Moderators, die Form des Lebens des anderen Moderators. So viel Diskrepanz zwischen uns war noch nie, aber trotzdem haben wir uns zusammengeschaltet. Das macht überhaupt nichts. Wir sind quasi letztlich Spiegelbild der Gesellschaft.
Absolut.
Die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen Groß und Klein geht immer weiter auseinander und so auch in unserer Sendung. Das Thema heute lautet: oh Gott, was machen wir nur, sind alle um uns verrückt geworden.
Absolut.
Gestern die viertletzte Ausgabe von Wetten, dass. Dann bin ich krank. Du bist auf Tour. Ich habe einen Grimme-Preis gewonnen.
Du hast einen Grimme-Preis, du bist jetzt Grimme-Boy geworden. Nochmal ganz offiziell jetzt hier, auch weil wir wieder Millionen Hörer haben.
Ja.
Lieber Jan Böhmermann, ich bin stolz, dass ich seit 1,5 Jahren mit dir zusammen diese Sendung mache. Ich glaube, es sind ungefähr 1,5 Jahre. Und
ungefähr.
Dass du es jetzt geschafft hast, den Grimme-Preis, ich moderiere jetzt, mein Partner ist ein Grimme-Preis-Gewinner.
Ja, aber
und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Herzlichen Glückwunsch.
Du hast doch auch einen Grimme-Preis gewonnen. Ich habe gesehen, in der Festzeitschrift des Grimme-Instituts wurde auch ausdrücklich dir gratuliert als Mitglied des Teams von Zirkus Halligalli. Das ist nicht immer die beiden Gesichter.
Ja, das war aber so eine Mitleidsnummer, weil die wissen, ich bin da ein paar Mal aufgetreten. Das kam nicht von Herzen. Ich möchte gerne den Grimme-Preis für mein Lebenswerk haben. Und zwar jetzt demnächst schon, ne? Weil wer weiß, was noch passiert. Ich ahne nämlich Schlimmes. Ich sehe einen großen Shitstorm am Himmel aufziehen. Ich weiß noch nicht warum, aber er wird kommen. Mhm.
Jan. Ich weiß schon warum. Ich esse übrigens gerade heute zur Feier des Tages in Vorbereitung auf das wichtigste Fest für uns Christen. Na? Krokanteier von der Firma Milka oder gibt es eine andere Firma, schnell Schokoladenfirma? Rittersport.
Oder Nestle macht ja auch Schoki, glaube ich. Ne? Oder
lecker. Butterkrokant. Blätterkrokant.
Weißt du, warum ich Rittersport unterstütze? Weil das ein Familienbetrieb ist. Immer noch.
Wirklich?
Seit Jahrzehnten. Und im Gegensatz zu diesen anderen Milka-Konzernen und so, da ist noch Herr Sport, also Herr Ritter, direkt, der stampft die Schokolade morgens mit seinen Füßen noch. Und das wird dann alles wirklich selber noch von Hand gemacht.
Und gemeinsam mit der Stiftung Warentest werden die besten natürlichen Aromen rausgesucht zum Nachbearbeiten der Nüsse. Einfach damit da nicht schief gehen kann und hinterher die Testbewertungen auch mal top aussehen. Rittersport ist ein. Und ich habe gehört, dass die so an so einem Flüsschen eine Produktionsstätte haben und dass über der großen Oderflut da irgendwie Oderwasser in die Haselnussbehälter reingeflossen ist. Also die sind auch, unterstützen auch den Aufbau Ost auf eine Art.
Das kann sein. Mhm. Ich will da nochmal auf was anderes hinaus. Du hast ja gerade was gesagt, Jan. Ne? Ich glaube, deine Krankheit hängt mit der Verkündung gestern zusammen, dass Wetten, dass abgesetzt wird. Ich glaube, weil ich ja auch weiß, dass es ein Lebenstraum von dir ist. Wir kennen uns jetzt so lange und ich weiß, es ist eine Sache, also du gierst danach. Du würdest wahnsinnig gerne der Nachfolger von Lanz werden. Jetzt heißt es noch 3 Sendungen und ich glaube, die letzten 3 Sendungen wird Lanz moderieren. Jetzt würde ich gerne dem ZDF, wie heißt nochmal Bellut? Du kennst dich doch ein bisschen aus, du bist doch selber beim ZDF. Der Herr Bellut, das ist doch der Chef.
Ja, der hat aber nichts. Ne? Der hat ja nichts zu sagen.
Wer hat denn da was zu sagen mit dem Wetten, dass?
Für Fragen von Wetten, dass, da gibt es noch übergeordnete Stellen. Das ist dann der Fernsehrat und das entscheidet, glaube ich, noch Roland Koch direkt selber.
Ich würde gerne Roland Koch selber einen Brief schreiben, wenn es sowieso nur noch 3 Sendungen gibt. Warum können wir nicht eine davon wenigstens moderieren? Weil es gibt sowieso nur noch 3. Es gibt doch nichts mehr zu verlieren. Dass wir uns den Lebenstraum erfüllen und wenigstens eine, die allerletzte Sendung, dass wir die moderieren. Glaube ich nicht.
Nein, wir sind ganz, also offensichtlich bei der Wahl des Moderators ging es nicht nach Qualifikation, sondern ausschließlich nach Optik. Und Olli, da machen wir uns aber beide nichts vor. Da ist noch einiges, da ist noch Luft nach oben, so optisch bei uns beiden aber.
Wieso? Wir sehen beide aus wie hochdotierte Callboys. Das kann doch nicht wahr sein.
Also, also von einem ganz für ganz weirde Fetischpartys, so Callboys, so ganz komische. Nee, ja, aber ich glaube, das ist doch dieser neue Moderatorentrend im Fernsehen seit 20 Jahren. Guck dir Leute wie Gottschalk oder wie Mike Krüger, wie scheiße die ausgesehen haben.
Absolut.
Und trotzdem, ja, aber es gibt, weißt du, du kannst, ich habe mir einen schönen Satz zurechtgelegt, pass auf.
Ja.
Ich muss aber aufpassen, dass es nicht zu abgehoben klingt. Warte mal, ich muss es klug formulieren.
Ach, das macht nichts, Jan. Komm, raus.
Einfach raushauen, meinst du, bei Radio 1 kriegt's eh keiner mit?
Absolut.
Nee, also ich glaube, du kannst halt so den Massen-Approach, ja, also dass du massenkompatibel rüberkommst, das kannst du lernen, aber die Ideen und den Bock, so eine Sendung zu machen, das hast du halt nicht, ne? Und es ist scheiße, wenn du jemanden einkaufst, weil der geil aussieht, aber dann merkst du halt, dass er mit beiden Beinen in jedes nur mögliche Fettnäpfchen reintritt und nichts Besseres zu irgendwelchen, also ist, man muss mal wirklich sagen, Markus Lanz ist ein netter Typ, ne? Aber da hat er sich wirklich keinen Gefallen mitgetan und niemand hat ihm Gefallen damit getan.
Anfang haben alle an ihn geglaubt. Ich kann mich noch dran erinnern an deine.
Ich habe auch dran geglaubt.
Ja,
wir haben alle dran geglaubt. Markus, ja, weil das ein netter Typ ist.
Hat Zirkuspferdblut in seinen Adern.
Ja, aber dann kam er da raus und dann kamen immer dieselben Fragen. Kannst du Deutsch sprechen, Cameron Diaz oder Tom Hanks? Setzt immer diesen lustigen Hut auf. Und das, ich meine, selbst Gottschalk war ja auch kein...
Nee.
Redet man in der Vergangenheitsformel über Gottschalk. Aber selbst Gottschalk, man hat ja trotzdem sich immer auch aufgeregt über Gottschalk am nächsten Tag. Aber es war immer was in der Sendung, es hatte immer irgendwas.
Ne? Oh, was ich jetzt gerade neuer im Live-Ticker hier bei Spiegel Online.
Ah, endlich mal was aus dem Live-Ticker von Spiegel Online.
Drei Sendungen macht Lanz noch, dann hört er auf und dann macht Lippert wieder weiter. Dann wird die Quote wieder ein bisschen höher.
Du, ich hab eh gedacht, was macht Spiegel Online jetzt, wenn es Wetten, das nicht mehr gibt? Weil heute haben die, glaube ich, 5 Artikel auf Spiegel Online gehabt. Ich meine, es ist nicht so, dass in der Welt nichts los wäre, aber offensichtlich ist das, was die Redaktion von Spiegel Online regelmäßig in Adrenalinrausch versetzt. Wetten, das, da brechen, glaube ich, komplette Planstellen weg in Hamburg an der Brandtwiete. Nee, wie heißen sie so? Nee, Brandtwiete ist, glaube ich,
in Hamburg wird das alles geplant?
Wie heißt nochmal die Tweete von
Stahltweete?
Stahltweete, Brandtweete.
Stahltweete ist die in Altona, wo auch Markus Lanz moderiert wird. Da war
und wie heißt die andere? Wo ist Erikospitze? Erikospitze ist egal.
Okay.
Sorry, Hamburg.
Ist sowieso eine Stadt, die immer mehr aus dem Geschehen, also der Medien Wichtigkeit rückt. Das muss man leider sagen.
Ja, deswegen muss Jan Delay immer lauter singen und Hamburg da wieder zurück ins Bewusstsein reinsingen.
Hast du den neuen Single St. Pauli gehört von
Jan? Finde ich sehr gut. Endlich feiert meiner St. Pauli ab. Das ist ein Stadtteil.
Ich finde das auch eine originelle Idee. Endlich mal St. Pauli, weil das ist so ein, darüber hat man lange nicht mehr geredet, ne? Jan Delay, wie kommt er immer auf so eine verrückten Ideen? Ja. Hamburg City,
du,
wirklich.
Aber er ist trotzdem noch politisch engagiert. Er hat sich jetzt in so einem sarkastischen Kommentar auf Facebook dazu geäußert, dass Limp Bizkit die Vorgruppe sind von den Onkels bei den großen Revival-Kostümen.
Er ist sauer, und dass Fred, die Onkels ihn nicht gefragt haben.
Ja, ja, glaube ich auch. Und er hat dann gesagt, dass irgendwie die Limp Bizkit von C&A gemacht sind und so. Er wurde halt von Herr von Eden gemacht, ne?
Das stimmt, absolut, von Herr von Eden. Großer Anzug, Lebensmittelmarkt in Hamburg, der, glaube ich, pleite gegangen ist aber auch natürlich.
Ja, aufgrund des großen Erfolgs.
Nee, aufgrund dessen, weil die ganzen Stars immer kommen und sagen, wir sind Stars, wir möchten gerne umsonst einen Anzug haben. Und die vergessen haben, dann irgendwann Geld dafür zu nehmen. Ja, liebe Radio 1-Hörer, Sie hören schon, wir sind heute mal wieder so ein bisschen bissig. Aussieht daran.
Ich kann nicht lachen, aber ich kriege Kopfschmerzen.
Das tut mir auch leid. Ich bin auch, mir tut alles weh, der ganze Körper. Ich stehe jeden Abend auf der Bühne gerade. Heute ist das letzte Konzert in Düsseldorf, Jan, ne?
Ja.
Und man hört ja auch so ein bisschen jetzt raus, dass wir beide so ein bisschen, also ich bin auch so ein bisschen an der Stimme, merkt man das, glaube ich, so ein bisschen schwach heute. Deswegen sind wir auch so ein bisschen biestig vielleicht, aber auch trotzdem noch entspannt. Die große Frage ist, wird die Welt immer oberflächlicher? Werden die Menschen echt verrückt? Ist es wirklich so, dass es nur noch Schönheit geht? Kommen Typen wie wir nicht mehr nach oben, weil wir einfach scheiße aussehen?
Ich habe das Gefühl, die Leute um uns herum werden verrückt. Ich habe das Gefühl, wir bleiben die gleichen und die Leute verhalten sich auf einmal ganz anders. Als ich da in Mal war, in dieser komischen, das deutsche Brasilia, ich habe vorhin noch zur Vorbereitung auf diese Sendung, Es werde Stadt von Dominik Graf gesehen. Ich habe erst überlegt abzuschalten, weil mir diese...
Die Dokumentation über Mal.
über Mahl, genau, 50 Jahre Grimme-Preis, aber auch 50 Jahre Mahl, eine Stadt, die nach dem Krieg quasi aus dem Boden gestampft wurde. Damals enorm viel Bergbau und chemische Industrie, eine enorm reiche Kommune. Und da hat der Bürgermeister, der damals wirklich Heiland hieß, Bürgermeister Heiland, hat dann einfach für mehrere Millionen Euro da so ein künstliches Stadtzentrum hingebaut und Mahl quasi erschaffen. Und es auch wirklich hat was von Brasilia. Und ich habe kurz überlegt, ob ich den Film wieder ausschalten soll, weil Dominik Graf sich so als unsichtbar inszenierte. Der hat immer so Zweier-Interviews, immer Interviews geführt mit Leuten. Da war der Protagonist, der geredet hat, immer ausgeleuchtet, aber er selber saß so unscharf im Schatten und man hat ihn aber trotzdem erkannt. Und man musste die ganze Zeit auf den Typen gucken, der sich versucht hat, unkenntlich zu machen. Und da habe ich gedacht, Alter, Dominik Graf, ey.
Das ist ja auch ein schwieriger Fuchs sein. Für der hat diesen Film gedreht im Schatten des, wie hieß es nochmal, die Dokumentation. Also dieser Film, diese Serie im Schatten der Gewalt oder der Kriminalität, das lief auf Arte. Und da wurden die ganzen Darsteller und die ganzen Techniker haben sich beschwert, dass die da manchmal 28 Stunden arbeiten mussten am Stück und dann auch noch schlecht bezahlt worden sind.
Ja, aber es tropfte trotzdem relativ sozialistisch aus jedem Frame des Filmes raus. Und es war wirklich ein ganz toller Film. Aber trotzdem, als ich dann mit dem Film im Kopf, den hätte ich eigentlich vorher sehen müssen, als ich dann Mahl langgelaufen bin, ne? Und das ist ja, Mahl ist ja wirklich eine Kleinstadt, 90.000 Einwohner und einmal im Jahr ist da was los, nämlich der Grimme-Preis. Und dann ist auch wieder gut für ein Jahr. Und dann läufst du da über diese, vom Theater, wo du den Preis bekommst, läufst du über so einen Hügel, das ist so ein bisschen wie der Olympiapark in München, muss man sich das vorstellen, so ein künstlich gebautes Ding, dann kommst du über so einen Hügel, siehst da diesen Citysee, dann geht auf einmal ein Feuerwerk los und dann läufst du so eine gigantische Treppe nach oben und oben steht die komplette Maler High Society. Ein Kollege von mir sagte,
die Maler High Society?
Ja, es ist ein bisschen, der ganze Abend steht unter dem Motto Media meets Mittelstand. Ja. Es ist, versucht jeder zweite Sparkassenabteilungsleiter versucht seine 18-jährige Tochter da irgendwie unter die Haube zu bekommen. Da wirst du von so Maler Schickeria angegrinst und alles mit der leisen Hoffnung, dass man da die Tochter rausheiratet.
Gibt es denn da noch eine Schickeria, ja?
Es gibt in jeder kleinen Mittel oder in jeder Mittelstadt gibt's doch so eine Schickeria. Muss immer an Bremen-Fegesack denken. Das ist ja, gab's einen Rotary-Club, der hat sich immer im teuersten Hotel der Stadt getroffen oder des Orts getroffen. Es gab natürlich den örtlichen Metzger, der wahnsinnig viel Geld verdient hat und der immer das Catering gemacht hat und so. Dann gab's ein paar Sparkassenleute, die Kohle, so ist Mahl eigentlich. Und einmal im Jahr kommt da wirklich dann irgendwie, Günter Rohrbach vorbei oder so.
Wurde denn gesoffen noch danach? Also ging es doch heiß her? Wie war es auf der
Aftershow-Party?
Das würde mich interessieren.
Anders als beim Fernsehpreis ist alles relativ gediegen, extrem intellektuell. Es ist quasi eher so eine ARD-Selbstbeweihräucherungsgeschichte. Hat ja auch kaum jemand gewonnen außerhalb der ARD. Wir waren so als ZDF-Produkt da schon Außenseiter und die Halligalli-Jungs ja noch viel
Hast
mehr.
Hast du die getroffen, Jugo und Klaas? Waren die auch da vor Ort?
Die waren ganz kurz angehört. Ich glaub, die haben sich Klaas war wahnsinnig gut drauf. Wir haben uns auf der Bühne nochmal kurz die Hand gegeben. Wir müssen diese Feindschaft ja jetzt, muss auch mal wirklich zelebriert werden. Nicht immer nur so oberflächlich. Jetzt wird die langsam, hab das Gefühl, es wird sie langsam richtig tiefer gehen.
Und ihr habt euch dann
endlich,
auf die Hände.
Endlich wird's real. Nee, wir haben uns die Hände gegeben, aber danach relativ lang uns jeweils beide die Hände gewaschen.
Und man hat auch gemerkt, also so richtig hat es keiner dem anderen gegönnt, so ein bisschen. Wäre schon schöner, Hand aufs Herz, Jan Böhmermann, wäre schon schöner gewesen, wenn Zirkus Halligalli nicht den Preis, sondern nur du ihn gewonnen hättest, oder?
Mein Ansatz war zu sagen, ich hätte den Preis gern zurückgegeben, um einfach dem Grimme-Preis nicht zu schaden.
Kann sein, ja, ich weiß es nicht. Also ich sage ja immer, der Grimme-Preis ist der schlimme Preis, ne?
Der Grimme-Preis macht alles kaputt. Das Ding ist halt, jetzt läufst du mit so Marler, man nennt die sogenannten Marler-Eier, die man nach der Preisverleihung hat, mit den Marler-Eiern läufst du jetzt durch die Gegend und denkst, dass du in jeder Verhandlung mit dem Sender der absolute König bist, was natürlich nicht stimmt. In Wirklichkeit ist das halt der Preis, den du halt als Trostpreis dafür bekommst, dass deine Quote scheiße ist. Das trifft ja wohl auf Halligalli und auch auf uns zu,
ich ihn dann verdient, oder?
Eigentlich jetzt, ich hab auch die ganze Zeit an dich gedacht, ich habe ehrlich gesagt den ganzen Abend an dich gedacht. Ich habe gedacht, Olli, das wäre dein Abend gewesen, du hättest Stage-Diving gemacht, du wärst schön schreiend in die Sitzreihen gekracht, Stage-Dive, und hätte sich vom Programmdirektor des ZDF und dem Intendanten des Norddeutschen Rundfunks auffangen lassen.
Das wäre
dein Abend gewesen.
Ich kann jetzt aber, weißt du was, du bist jetzt in einer schwierigen Situation, Jan, weil du hast jetzt einen Grimme-Preis gewonnen, jetzt kannst du dich nicht mehr über diese ganzen Preise und Auszeichnungen lustig machen, weil du selber Preisträger bist. Ich hingegen, der noch nie einen Preis gewonnen hat, kann immer noch mit verachtender Haltung diesen ganzen Preisen gegenüberstehen und immer noch sagen, es ist mir egal.
Ich wette jetzt mit dir, ich wette, du kriegst in diesem Jahr den Deutschen Fernsehpreis für Schulz in the Box. Und ich möchte jetzt nicht, dass ich wette mit dir, dass es so ist, und ich will nicht, dass wir hier so ein, wir neigen immer zu, und ich weiß, liebe Zuschauer, Zuhörer, ihr
dreht sich alles darüber, um unsere eigene kleine Scheißwelt.
Es ist halt so. Es ist Face Facts. Das Einzige, worüber wir berichten können, ist das, was in unseren Köpfen passiert. Und momentan passiert halt nicht viel, außer dieser ganze Selbstbeweihräucherungsscheiß. Aber ich glaube,
das kommen auch wieder harte Zeiten auf uns zu.
Ja, genau. Und dann reden wir wieder darüber, wo man das beste Essen herbekommt und ob jemand mal Pommes für uns hat oder so. Auch gerne kalte.
Sie können
wie sieht eigentlich Kate Moss aus? Ich sehe gerade hier, da ploppt beim großen deutschen Nachrichtenmagazin Bild.de, ploppt gerade ein Foto auf von Kate Moss, die ihre Tochter 11 im Bikini fotografiert. Wird da wieder so eine neue Generation von Kate Mosses rangezogen? Da kann man ja direkt schon das Koksbesteck der Tochter zum 12. schenken. Das gibt's ja wohl nicht. Kate Moss, muss das sein?
Warum muss man das immer gleich weitergeben, ne? Warum, das steckt einfach auch in den Genen wahrscheinlich so, ne?
Nee, aber warum müssen denn die Kinder von Models auch selber Models werden?
Ich hab keine Ahnung.
Das gibt's
Ahnung.
Doch gar nicht. Warum müssen denn 11-Jährige im Bikini rumlaufen?
Es ist eine kranke Welt.
Werden die Leute denn alle verrückt um uns herum?
Liebe Radio 1-Hörer, Sie merken schon, werden alle Menschen verrückt? Rufen Sie uns an unter der altbekannten Nummer
0331 70 99 111. Sie erreichen Olli Schulz in Düsseldorf und mich erreichen Sie in Köln. Ich liege im Bett und Olli sitzt, also ist quasi die Räumlichkeiten beim WDR sind so bequem, man, selbst wenn man sitzt, fühlt man sich, als würde man liegen. Anders würde man das, glaube ich, gar nicht ertragen beim WDR. Ne?
Wenn ich hier zu lange an die Wände gucke, hier sind so kleine Risse drin, da wird ein bisschen schwindelig, weil das hier alles so ganz kleine, es ist wirklich ein sehr anachronistischer Raum, in dem ich mich gerade befinde. Ja. Rufen Sie uns an, liebe Radio 1-Hörer, und lassen Sie uns doch mal über Ihre Welt diskutieren. Sagen Sie uns, wie lange wird diese Zivilisation noch bestehen bleiben?
0331 70 99 111. Kurze Fußballfrage, Olli, ich weiß, du bist ein riesen Fußballfan. Schafft's der HSV oder nicht?
Ist mir relativ egal, ich bin relativ emotionslos geworden. Ich war großer HSV-Fan, immer gewesen. Ich habe die Raute im Herzen, die goldenen Zeiten des HSVs erlebt. Wenn sie jetzt absteigen, heißt es, alles reißt auseinander und sie müssen sich neu zusammenfinden. So glaube ich, dass es nächstes Jahr wieder gegen den Abstieg geht und das geht so weiter und weiter. Ist eine Spirale der Nutzlosigkeit, wenn der HSV in der ersten Liga bleibt. Wahrscheinlich am besten alle Spieler raus und Typen wie mich einfach mal, so Idealisten.
Genau, weißt du, nicht nur
eine Ü40, das retten, sondern auch, eine Ü40-Mannschaft.
Sondern auch mal auch direkt den HSV retten. In der kompletten Maßlosigkeit, die wir nur, diese Selbstüberschätzung, die wir nur deswegen haben, weil wir uns einfach, wir sind sowas von ab vom Schlag. Was bleibt uns anderes übrig? Wir sind intellektuelle Davids und alle anderen sind Goliate. Und diese Selbstüberschätzung kommt nur daher, weil wir eh wissen, wir werden nie dahin kommen, wo es wirklich wichtig ist. Und deswegen Absolut. Kann man das auch ruhig mal sagen. Warum nicht mal den HSV auch retten? Handstreichartig. Wetten das und den HSV vielleicht in einer Veranstaltung retten.
Warum vielleicht, nicht, ne?
Warum denn nicht? Im HSV-Trikot Wetten, das moderieren und dann hast du vielleicht beide gerettet.
Ich möchte eine Petition. Allerletzte Wetten, das Sendung möchte ich gerne moderieren. Zusammen mit dir. Du kannst die Außenwette machen, Jan.
Halt's Maul, du Arsch. Nein. Hier ist mein Musik. Lebenstraum. Fang nicht an, die anderen Leute Lebensträume anzueignen, sonst.
Ich habe aber keine eigenen. Das ist mein Problem.
Doch, du hast gesagt, dein Lebenstraum ist eines Tages mal der neue Westernhagen zu werden. Und?
Mein Traum wäre einmal mit Westernhagen zusammen, Weiß ich nicht. Wir machen ein bisschen Musik, danach sind wir gleich wieder da für Sie.
Ja, besser und dann sind wir gleich wieder hier. Ja. Tschö. Ach, Leute.
Ach, Arcade Fire, ne?
Ja, super.
Findest du gut,
auch mal
Arcade
klein
Fire?
Angefangen. Ja, finde ich gut. Haben auch mal klein angefangen, jetzt sind so groß. Müssen aufpassen, dass sie auf dem Teppich bleiben. Ist ganz wichtig. Das gilt auch für dich, Olli. Heute großes Finale. Ja, deine Tour. Und du willst der nächste Westernhang werden. Und du hast das Potenzial.
Aber überhaupt nicht. Ich habe keine Mitklatschlieder. Ich bin momentan auf Tour. Und jeden Abend stehe ich auf der Bühne. Das ist wirklich eine ganz tolle Tour, die wir gerade machen. Ne? Und ich mache mal wieder richtig Musik. Es gibt wenig Stories zwischendurch. Es geht mehr um die Musik. Und die Leute finden es toll. Aber eine Sache ist mir auch gefallen. Ich habe ich schaffe es nicht, das, was ein Jan Delay oder auch so ein Kaspar oder so ein Mataria macht. Weißt du, der Kaspar, der Mataria oder der Jan Delay, die gehen auf die Bühne.
Alles ist perfekt!
Und die machen dann so, und jetzt mal alle Arme hoch, alle Arme wieder runter.
Ja,
und jetzt,
du bist zu alt dafür. Mach dir mal nichts vor. Du hast keinen Bock, kriegst die Arme nicht mehr so hoch. Das ist schön vielleicht
für den Rücken. Ich krieg die Arme nicht mehr hoch, wirklich. Und ich krieg die Arme selber nicht mehr hoch. Und die anderen, und die warten manchmal drauf, dass man sagt, jetzt mal alle Arme hoch und macht ihr, und seid ihr gut drauf und so.
Ja,
und
kannst du doch nicht einfach Coversongs machen. Irgendwie live, da, 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 ba, ba, da, ba, ba, live. Irgendwie sowas, dass die
Opus,
Leute kennen.
Ja, Opus.
Oder so. Einfach mal Opus-Cover.
Aber das kennen sie auch nicht mehr inzwischen. Das ist also auch schon wieder so lange her. Aber ich versuche das jeden Abend, dass ich das irgendwie mache. Und dann ich würde mich schämen, wenn ich auf einmal anfangen würde, nachdem ich 10 Jahre auf der Bühne nicht gemacht habe, zu sagen, Leute, klatscht mal jetzt alle mit, alle Arme in die Luft, alle Arme wieder runter und dreht euch mal. Und jetzt machen wir hier so eine Powerwall. Weißt du, wenn das Publikum so gespalten wird, dann laufen sie aufeinander zu. Ich kriege das nicht hin. Ich finde das unangenehm. Ich finde, das ist dann so, als der Dompteur, der versucht hier die Tanzbären irgendwie alle zu dressieren. Das ist nicht mein
Würdest du eigentlich für die Onkels das Warm-up machen, auf dem Nürburgring.
Ich würde für die Onkels wahnsinnig gerne die neue Platte schreiben. Weil wirklich? Dann würde ich, ja, ich würde einfach die ganze neue Platte der Onkels gerne schreiben.
Was ist los mit Kevin Russell? Er ist so tiefgründig, er ist so sensibel und so lustig.
Ja, und ich
was
würde
ist los mit ihm?
So eine ganz lustige Platte würde ich machen. Und zwar so eine Platte, wo sie dann halt nur singen, hey, war alles nur Spaß die letzten 20 Jahre. Das ist alles gar nicht ernst gemeint gewesen, weil wir sind auch nur Spastis wie ihr. Die, also, und, also, um das so mal.
Alles war ironisch gemeint. Die neue Platte der Onkels, war alles nur ein Gag.
War alles nur ein Spaß. Geht bloß nicht euren Weg und hört nicht auf uns. Irgendwie so. Und die Presse ist doch nicht schuld. Die Presse hatte recht. Wir sind scheiße.
Wir reden gleich mit Christoph, der eine tolle Idee hat, wie man Wetten, das retten kann. Das schaffen wir jetzt, glaube ich, vorher nicht mehr, weil wir jetzt wieder diese unsäglichen den Service-Charakter dieser Sendung noch weiter unterstützen müssen. Weil wir sind nicht nur einfach kultureller Service, sondern wir haben auch ganz praktische Sachen für Sie. Zum Beispiel werden wir heute auch noch machen die Spiegel-TV-Vorhersage, die sich von Woche zu Woche immer größerer Beliebtheit erfreut.
Ja.
Ich möchte fast sogar mal dazu übergehen, eines Tages mal... aber es geht, glaube ich, nicht. Den Spiegeltitel des nächsten Tages, das geht, glaube ich, nicht, weil er ist schon raus. Da könnte man uns unterstellen, dass wir das schon wüssten. Den Spiegeltitel vom Montag zu verraten oder zumindest zu orakeln, was es denn sein könnte.
Das können wir gerne machen. Aber
ich glaube, nur kleines Teasing für Spiegel TV Vorhersage. Ich glaube, über Wetten, das machen sie gar nichts, weil sie die Rechte für das Material vom ZDF nicht bekommen. Vielleicht
eine
allenfalls.
Oder Birgit Schrowanger, erzähl doch mal, so war das damals, als ich mit Lanz zusammen war.
Ja, das wäre gar nicht so unwahrscheinlich, weil die ja RTL-mäßig angebunden sind von Spiegel TV. Naja, ist egal. Ich habe vorhin übrigens in dem Film Eine werde Stadt, sah man auch den jungen Stefan Aust, wie er für, ich glaube, Spiegel TV einen Grimme-Preis bekommen hat. Einer der ersten Grimme-Preise fürs Privatfernsehen. Und das war die Zeit, bevor er jetzt, der ist ja mittlerweile ganz dick im Pferdegeschäft. Damals war er noch Street. Mittlerweile ist Stefan Aust wirklich ganz schön abgehoben als Herausgeber von und quasi Mentor von Matthias Matusek.
Ja, absolut. Der hat sich ganz schön verändert. Aber ich habe ein bisschen, Jan, wie ist das eigentlich, wenn Radio 1, wir arbeiten jetzt seit eineinhalb Jahren für diesen Sender. Meinst du, die kommerzialisieren sich auch immer mehr?
Merkst du das denn nicht? Ich habe jetzt heute zum Beispiel Milka gesagt schon.
Ja, ach, das wurde dir aufdiktiert.
Ja, der Robert hat gesagt, wenn ich Milka sage, kriege ich dafür 100 Euro.
Ah, mir hat er das nicht
gesagt. Oh Gott. Aus der Reihe Vorsicht, Ironie funktioniert im Radio nicht. Die ersten Studienräte in Brandenburg setzen bereits...
Früher war Radio 1 noch richtig gut, als Robert Skopin noch selber gesendet hat und mit den Füßen hat er die Regler bedient, weißt du, weil sie keinen zweiten Mann hatten.
Weil er keine Arme hat.
Das weiß man, das wissen sehr, sehr wenige leider nur.
Ja. Die sind abgefallen, weil er so viele gute Moderationen mit Volker Wiebrecht zusammen gemacht hat und nach jeder guten Moderation haben die mal High Five gemacht und irgendwann waren die Arme von Robert so kaputt durch das viele High Fiven mit Volker, dass sie einfach abgenommen werden mussten. Die sind jetzt ausgestellt im Foyer des RBB in Babelsberg.
So, das und noch mehr heiße Infos nach einem heißen Tipp, Verkehr und Wetter und Haschqualität in der Hasenheide. Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Wir wissen immer gar nicht, liebe Radio 1-Hörer, wenn Sie uns quasi hören, wie wir verfassungsfeindliche Sachen erzählen, dann liegt es daran, dass wir nicht wissen, dass wir auf Sendung sind. Heute ist eine ganz besondere Ausgabe von Sanft und Sorgfältig. Wir erfahren erst einen Bruchteil einer Sekunde, bevor wir auf Sendung sind, dass wir auf Sendung sind. Und normalerweise, wenn wir nicht auf Sendung sind, unterhalten wir uns über Dinge, die wir nicht also zum Beispiel, wen wir nicht mögen, wie Olli zum Beispiel bei Facebook mit den missliebigen Kommentaren umgeht.
Ja,
kann man doch ruhig mal sagen.
Können wir auch gerne nochmal erzählen.
Warum denn nicht?
Ich habe dir eben gerade erzählt, wenn einer was Negatives auf meiner Facebook-Seite, ich bin ja selten drauf inzwischen, ne?
Aber das macht das Management ja alles, du liest ja kaum noch was.
Nee. Nee, ich lese wirklich nicht mehr so viel. Aber wenn ich lese und da schreibt einer was Negatives, lösche ich sofort und blockiere ihn. Ich habe nie gesagt, dass auf meiner Facebook-Seite Meinungsfreiheit gilt. Wirklich.
Habe ich nie gesagt. Dann beschweren sich so Leute wie du über das, was Erdogan in der Türkei macht.
Habe ich nie gemacht. Ich finde das gut, was er in der Türkei macht. Ich finde Erdogan
ja, aber so nicht.
Erdogan hat viel von meinem Stil geklaut. Wirklich.
Ja, wir lachen und in der Türkei... können die Leute nicht mehr twittern und auf YouTube gehen. Oh Gott, da müssen sie wohl auf Streamer oder WhatsApp ausweichen.
Ja, das geht
nicht. Ja, ist schon, muss man wirklich, ist krass, darf man nicht runterspielen.
Nee, darf man nicht runterspielen, ist auch übel. Nee, Quatsch, aber jetzt hat einer nämlich tatsächlich, jetzt muss ich ja die ganze Geschichte erzählen, das nachgeplappert, was letzte Woche haben wir diese Kritik gelesen von Oliver Dietrich.
Lass den Namen nicht mehr erwähnen.
Also den Namen nicht mehr erwähnen. Dieser Hippie mit dem Nasenring, der
Rassalon. Ja, get a haircut, get a haircut, get a proper job, get a job ohne Zeilenhonorar.
And stop smoking weed, please.
You are 40 years old, stop smoking weed. get a proper job without Zeilenhonorar, please.
Ja, und dann hat da jemand das genau nachgeplappert und gesagt, ja, der hatte genau recht, das ist genau so, wie du es gesagt hast. Ja. Und nachgeplappert, also wenn es nachgeplappert ist und nicht konstruktiv ist, habe ich sofort gelöscht, jetzt ärgert er sich noch mehr. Und blockiert habe ich ihn auch gleich. Ich finde das völlig legitim, wenn man auf seiner Seite, die man mit Liebe zusammengestellt hat, wo man sich wirklich auch ein Stück der Öffentlichkeit, sag ich mal, öffnet, dass man da auch aufpasst, dass die Seele nicht verletzt wird.
Das ist richtig, das ist völlig richtig.
Und ich muss auf meine Seele achten, ich bin ein kleines Bierchen.
Und du bist vor allem ein Künstler, der aus dem, was in seiner Seele passiert, ja so viel zieht. Ich habe ja quasi keine Seele. Ich mache mich nur über andere Leute lustig. Und du bist derjenige mit dem Herz von uns beiden. Du bist das nee, Herz,
du hast auch
und ich bin
eine
eher
Seele
so die Milch dieser Sendung.
Du hast auch eine Seele und ein Herz, aber du hast das in so ein, du hast das von Ikea, diese kleinen Plastikdinger, wo du den ganzen Kabel und so reintust, weißt du?
Was und man da ist meine Seele,
ja,
meine,
das stimmt. Ein sehr ordentlicher Mensch hat zu Hause in seinem Schrank so kleine Plastikwannen, da hat er seine Kabel alle sortiert. Und ich glaube, in irgendeiner Plastikwanne ist auch dein Herz und deine Seele versteckt.
Aber ich weiß nicht mehr genau in welcher. Ich habe die zum Glück beschriftet mit so einem Ding, mit so einem, wie heißt es, Label-Printer. Du, Olli, wir haben jetzt den Christoph in der Leitung. Der hat eine tolle Idee, wie wir Wetten, das retten können. Christoph, ist das richtig?
Naja, also ich bin einfach nur, ich habe jetzt keine besondere Nähe zur Medienbranche, einfach nur mit ein bisschen
gesundem
Menschenverstand und naiven Traum. Glaube ich auch gar nicht, dass auf meine Idee auf dem Lärchstreik noch gar keine gekommen ist. Aber mich würde einfach nur mal interessieren, also ich habe letzte Woche war auf stern.de, war ein Artikel, Wetten, das braucht einen Retter und da habe ich mich dann doch mal bemüht gefühlt, etwas zu schreiben. Jetzt gestern nicht nur Hoffnung, sondern auch Stimme verloren, dass das Ganze wohl nicht gehört wurde.
Und das würde ich gerne hören, deine Idee.
Idee ist einfach, oder was mir nicht einleuchtet, ist, warum sucht man den ein oder die eine Moderatorin für ein Format wie Wetten, das? Jeder kennt es, jeder weiß es. Warum lässt man da nicht ein Rotieren zu? Also ich meine, es gibt viele Magazine, was weiß ich, Neo-Magazin, Schulz in the Box, oder gut, das wäre vom Namen schon schwierig, aber gerade bei Wetten, das kann doch jeder mal wegmoderieren, da kann sich doch jeder mal probieren.
Da gibt es ein großes Problem, das fängt mit E an und hört mit Go auf. Und kein Moderator, der so ein kleines bisschen was auf sich hält, hat Bock in so einem rotierenden Verfahren. Wir sind ja nicht bei DSDS. Es gibt nichts Demütigenderes, als so sich vor so einem Format so tief zu verbeugen, dass man quasi... Also entweder macht man das oder man macht das nicht. Aber dann
ja, und
so
außerdem würde ich dann einen so einen Wettbewerb geben und sagen, oh, guck mal, diese Woche der Kerkeling, letzten Monat hat das die Engelke viel besser gemacht als der Kerkeling zum Beispiel.
Genau,
unsere Freundschaft auseinanderreißen, Böhmermann. Wenn du das machen würdest, nächste Woche ich, dann würde einer sagen, der Böhmermann hat es besser gemacht, dann würde ich mich getroffen fühlen. Einer würde sagen, der Schulz hat es besser gemacht, dann würdest du dich getroffen fühlen.
Genau, und deswegen, Christoph, ist es zwar eine gute Idee, aber das ist...
kompatibel Helene Fischer. Dann hat man, es wäre doch, jeder würde das Thema neu interpretieren, man hätte immer wieder Lust, wie macht der es? Und derjenige, der es macht, geht ja auch kein Risiko ein.
Ja.
So, legt sich ja jede
Kannst du vergessen. Es wird ja auch nicht durchrotiert an der Spitze der Telekom alle zwei Wochen mal ein anderer, obwohl das ist ein schlechtes Beispiel. Aber das macht man, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist mit guten Moderatoren nicht zu machen, weil
das
die
ist
haben
ein sozialistisches Konstrukt, was leider nur in unseren Träumen funktionieren würde.
Ja. Mhm. Apropos, wir müssen über Christoph, trotzdem vielen Dank für dieses Engagement, dass du dich fast mehr um eine Sache bemühst als die Leute, die dafür.
Als es wert ist.
Ja, als es eigentlich wert ist.
Aber Christoph, eine Sache auch nochmal, wenn Christoph schon in der Leitung ist. Christoph, was meinst du, was wird denn heute Abend auf Spiegel TV für Themen geben? Wollen wir mit Christoph mal zusammen darüber kurz quatschen?
Oh, gerne. Dann lass uns kurz die Spiegel TV Vorhersage machen.
Guckst du Spiegel TV?
Es wird irgendwas sein. Natürlich, auch nur Bilder irgendwie von der Aftershow-Party, wie es Bild.de heute auch schon gebracht hat.
Aber glaube ich nicht. Ich glaube, die sind nicht reingekommen bei Wetten, das. Ich glaube, es gibt keinen Wetten-das-Beitrag bei Spiegel TV. Und wenn dann nur so einen, wo ein Spiegel TV-Reporter Markus Lanz auf offener Straße hinterherläuft und Markus Lanz alle Fragen abblockt. So.
Dann vielleicht Schumi wacht auf, Schumi wird verlegt.
Schumi wacht auf, ja, aber auch
Schumi
schon mehr
wacht
so
auf, könnte sein.
Ja, ist nicht schlecht, so metamäßig, aber eher so als der Medienhype wird nochmal unter die Lupe genommen und so böse sind die anderen Medien, aber wir von Spiegel TV nicht. Und es muss eigentlich wieder jemandem hinterhergerannt werden. Das hat mir letzte Woche gut gefallen, dass sie da so eine, ich hätte jetzt fast gesagt, Roma und Sinti-Familie, aber das heißt, glaube ich, Zigeuner, einer Zigeunerfamilie hinterhergelaufen sind und die dann irgendwie auf einer Straße belästigt haben. Das muss auch immer sein.
Gangster-Rap könnte auch mal wieder sein. Jetzt, also die böse Abzocke der großen Gangster-Rapper mit der Naivität der Jugend. Könnte auch
Farid Bang ist gar nicht so street, wie er tut, dass er ist.
Nee, so kommt nämlich aus gutem gehobenem Mittelstand vielleicht so, ne?
Genau. Kollege, wirklich heimlich Akademiker. Kollege, wie real ist er wirklich?
Ein Muskelanzug hat er sich auch, zieht er sich über. Was die tatsächlich machen, ist kein Witz. Die machen, man kann sich, gibt es eine Internetseite, du kannst dir den Bosskörper oder so, der nennt sich ja der Boss, den Bosskörper nachmachen lassen. Also dann kannst du genauso trainieren, 12 Wochen lang und musst genau die Trainingseinheiten angehen und kriegst so einen Hardcore-Buddy wie Kollege oder Farid Bang. Und da haben die auch so Fotos, wie die früher aussehen und wie jetzt.
Also ich würde sagen, Christoph, die Themenlage ist heute so, dass Spiegel TV relativ wenig an aktuellen Themen dranhängt. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit für ein selbstständig recherchiertes, investigatives Ding, was sie selber aufgetan haben. Gerne wieder auch was Abseitiges aus dem Ostblock. Das ist immer gut, weil da weiß man nicht genau, ob es stimmt. Die Quellenlage ist eh unübersichtlich und ist man froh, dass einem so zwei Doppelnamenträger das mal alles ganz genau
irgendwas
erklären.
Mit Tieren vielleicht. Zirkus in Russland, so leben die Bären da wirklich.
Ja, oder der Horrorzoo von Surabaya, die Tiere, da sterben ja 30 Tiere, da werden teilweise die Löwen von den Giraffen gefressen.
Nee, genau, dieser Zoo in Schweden, genau.
Kopenhagen, der Kopenhagener Zoo, genau. Der perverse Zoodirektor, was macht er wirklich? Sowas vielleicht. Tiere sind immer gut, aber Lanz, glaube ich, ist zu aktuell. Da haben die niemand mehr bekommen. Vielleicht eine freche Moderation von Maria Gress. Und Christoph,
Christoph hat abgeschaltet, glaube ich, oder?
Nein.
Sorry.
Ich überlege, ob Frau Gress auch mal Anti-Aging-Tipps geben könnte. Das wäre auch mal ein Tipp.
Weil die sieht toll aus, oder? Ich finde, die sieht seit 25 Jahren exakt die gleiche.
Die sieht aus wie gemeißelt. Ich meine, die sieht aus wie gemeißelt. Also die sieht komplett aus wie gemeißelt.
Ich finde die ganz toll. Ich würde sofort mit deren Latte Macchiato trinken.
Das heißt Late Macchiato.
Late Macchiato. Und Teller Gnocchis.
Oder ein Cappuccino, man weiß es nicht genau. Christoph, auf alle Fälle danke für deinen Anruf und für deine konstruktiven Beiträge.
Bitte gerne.
Tschüss. So, Olli, ich möchte jetzt, nachdem du mir vor kurzem den Tipp gegeben hast, nicht nach Helene Fischer meets Otto Walkes zu suchen bei YouTube, und ich das trotzdem getan habe, und dann vor meinen Augen diesem 7-Minuten-Film eines meiner Kindheitsidole in sich zusammenfiel, möchte ich jetzt, dass wir gemeinsam den Sturz eines weiteren Idols unserer Kindheit bezeugen.
Loriot, doch nicht tot, nein. Er macht weiter.
Loriot,
Sexrentner in Thailand.
Mastermind der Berlin Tag und Nacht oder sowas.
Oder Loriot gar nicht tot vorgetäuscht.
Sexrentner in Thailand.
Oder feiert an der Copacabana mit Roland Schild zusammen, Kokainpartys.
Pass auf.
Ja.
Gestern Harpe Kerkeling bei Wetten, dass.
Oh nein.
Im Zeitmagazin vom Wochenende.
Ich liebe Harpe Kerkeling. Red nicht weiter. Ich mag den so gerne.
Er hat ein Album gemacht und ich möchte gerne den Titelsong aus diesem. Ich habe die Ironie versucht zu finden, aber ich habe dann nach relativ langem Suchen herausgefunden, es steckt keine Ironie dahinter. Harpe Kerkeling ist jetzt Schlagersänger. Also Harpe Kerkeling hat ein Album rausgebracht. Es heißt, ich lasse mir das Singen nicht verbieten, für das er gestern bei Wetten, dass auch Werbung gemacht hat. Im Zeitmagazin, das fand ich eigentlich, das war das erste Epic Facepalm, was mir entfahren ist, weil ich das gesehen habe bei iTunes in der Werbung. Dann habe ich mir das angehört und habe gedacht, nicht im Ernst. Dann gestern Wetten, dass. Und dann habe ich im Zeitmagazin gelesen. Das ist
hat er gesungen gestern bei Wetten, dass ein Lied?
Nein, aber er hat Werbung dafür gemacht. Mhm. Und,
aber er durfte nicht singen. Er durfte Werbung machen, aber er durfte kein Lied singen oder was?
Ich habe auch nur so staccatoartig reingeschaltet. Es kann sein, dass er auch sogar gesungen hat, aber ich das nicht mitbekommen habe. Und zwar im Zeitmagazin, das ist eine ganz tolle Idee, haben Prominente ihren Desktop fotografiert, also einen Screenshot vom Desktop gemacht, wie das aussieht, mit welchem Hintergrund und wo die Icons sind und sowas. Und Harpe Kerkeling auch. Erstmal so ein ganz niedrig aufgelöstes Windows-Display. Und dann war nichts auf seinem Desktop-Hintergrund, außer halt ein Cover von seinem Album. Wo er mit einer Rose im Mund zu sehen ist. Und ich glaube, er hat rausgefunden, dass er bei älteren Damen wahnsinnig gut ankommt, die so im weitesten Sinne aus der QVC-Community sind. Und hat einfach ein Schlageralbum gemacht. Und da frage ich mich schon irgendwie, Alter.
Ja, das ist schwierig. Aber weißt du, was Harpe Kerkeling, ne? Hat mit 18 Jahren seine erste eigene Fernsehsendung, das Honeyline, hat er damals im ersten gehabt, um 23 Uhr. Das war großartig. Der Mann hat einfach so vorgelegt, ich werde Harpe Kerkeling nicht so schnell fallen lassen, weil der wirklich in frühen Jahren ein tolles schon Lebenswerk, es gab sogar schon, da war der noch nicht
mal. Er hat ein Medley gesungen.
Ja, er war noch nicht mal 35 Jahre, da hat schon der NDR ein Special gemacht über Harpe Kerkeling. Das war mein Leben bis jetzt. Und das habe ich verschlungen, wo seine ganzen Sachen gezeigt worden sind.
Ja,
der hat einfach zu früh zu gut, der war zu früh zu gut und jetzt hat er eigentlich absolute Narrenfreiheit. Also ich bin bedingungsloser Harpe Kerkeling-Fan. Wirklich.
Ja,
und der kann eigentlich machen, was er will. Der hat schon, und der Film auch, Kein Pardon, ist immer noch sensationell.
Und Club Las Piranhas, ja, natürlich tolle Sachen geleistet, aber es ist so ein bisschen der Helmut Kohl-Effekt. Du kannst 16 Jahre lang toller Kanzler gewesen sein Dann einmal hast du versehentlich Gelder angenommen von Leuten, ohne es anzugeben, und dann
schwuppst
du
das ganze
Lebenswerk im Arsch. Und dann hast du noch irgendwie so eine komische Tante, die dir dann irgendwie den Rollstuhl schiebt und die auch alle so ein bisschen merkwürdig finden, verkracht sich mit deinen Söhnen und das dann trotzdem bleibt so ein bitterer Nachgeschmack. Und das ist besser, wenn man es andersrum macht, wenn man die Scheiße erst macht und dann gut wird. Also wie bei uns. Wir machen gerade noch Scheiße, um dann in 20 Jahren hoffentlich mal gut zu werden.
Richtig, so machen wir es. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Scheiße, jetzt spielen wir ein bisschen Musik.
Nein, aber ich wollte dir noch ganz kurz erzählen, wie Letterman aufgehört hat.
Darf ich das nicht kurz erzählen? Ich dachte, das machst du nach der nächsten Musik.
Nee.
David Letterman. Du machst doch jetzt
hier. David Letterman, der große Late-Night-Fürst, seit 31 Jahren.
Der alles geklaut hat von Harald Schmidt.
Genau, und ich glaube, seit er mitbekommen hat, dass Harald Schmidt seine Sendung nicht mehr macht, fehlt ihm die Inspirationsquelle und er musste auch aufhören. Das steckt, glaube ich, wirklich dahinter. Aber er hat es ganz toll eingeleitet.
Ja.
Er hat ganz toll, ein Kollege hat mich darauf hingewiesen, dass man
sich...
Kollege hat mich darauf hingewiesen, im Rahmen einer Podiumsdiskussion, hat er gesagt, wir hängen rum mit diesen ganzen Akademiker-Zirkeln und so.
Mhm.
Es gibt im Internet eine kurze Version, wie er erzählt, dass er jetzt in Rente geht, aber die längere Version ist eigentlich viel interessanter. Und zwar erzählt David Letterman, ich gebe das mal so wörtlich wieder, wie ich das kann.
Ja, gerne.
Erzählt eine Geschichte, er war mit seinem Sohn angeln und er hat beim Angeln, da ist ein Vogel gelandet an einem See und sein Sohn fragte ihn dann, was ist das für ein Vogel, Papa? Und er wusste, das ist nicht ein großer, riesiger Vogel. Und dann ist er am nächsten Tag zur Arbeit gegangen in die Redaktion, hat dann da auch rumgefragt, hat ein Foto gemacht auf dem Handy. Guck mal, Leute, was ist denn das für ein Vogel? Da haben sie den ganzen Tag in der Bibliothek irgendwelche Bücher gewälzt, im Internet recherchiert haben es nicht rausbekommen und abends haben sie es irgendwann rausgekriegt und abends hat er es dann seiner Frau erzählt, Schatz, ich weiß, was für ein Vogel ich mit meinem Sohn beim Angeln gesehen habe. Und dann
ein Adler.
Seine Frau, ja, es war ein Adler tatsächlich aber es war ein spezieller Adler und dann fragte die Frau, ja, sag mal, aber Dave, wer war eigentlich zu Gast heute? Und dann sagte er, ja, du, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer... Keine Ahnung, wer in der Sendung zu Gast war. Und da ist ihm dann zum ersten Mal aufgegangen, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, mal aufzuhören, weil einfach, wenn es wichtiger ist, den ganzen Tag über nach einem Vogel zu suchen, als sich um das zu kümmern, wofür man Geld bekommt.
Ist das ist ja rührend. Ich meine, mit 70 Jahren jetzt diese Erkenntnis zu haben.
Ja, ich meine, es ist besser, dass man die Erkenntnis dann artikuliert, als wenn man es einfach so passieren lässt und andere Leute einen draufbringen müssen. Also ich fand 6000 Sendungen gemacht und
Und wann hört er auf, hört er in 5 Jahren auf und hat es ja schon mal angekündigt?
Nein, der Vertrag hat, glaube ich, eine Kündigungsfrist von einem Jahr und der hört irgendwann 2015. Ich war, glaube ich, 6 Mal oder sowas in der Show in New York im Theater und das war jedes Mal beeindruckend zu sehen, wie sich das unterscheidet von so deutschen Fernsehsendungen, wie professionell und gut das war. Auch wenn man merkt, dass er keine Lust hatte, war das immer noch 3-mal besser als wenn
Jay Leno.
Als Jay Leno sowieso.
Ja, aber dann hört er jetzt tatsächlich auf. Denn es gibt ja aber auch genug Neue in Amerika. Es gibt Jimmy Fallon, es gibt Jimmy Kimmel, es gibt Conan O'Brien, obwohl der auch nicht mehr so ganz frisch ist. Aber warum auch
Seth Meyers ist ganz neu.
Ja, den kenne ich noch gar nicht.
Der hat die Show von Jimmy Fallon bekommen auf NBC. Ist aber jetzt sehr speziell.
Das ist jetzt wirklich
sehr nerdig. Special Interest, sorry.
So, jetzt machen wir was für die allgemeine Bevölkerung. Jetzt spielen wir ein bisschen Musik.
Und danach kommt ein Poetry von Julia Engelmann. Und dann vielleicht kommt noch der supergeil Opa aus der Edeka-Werbung vorbei und sagt einmal sehr, sehr geil.
Alles klar, bis gleich.
Ja, du hast nämlich wohl Füße. Olli sagt gerade, er hat keine Füße, die riechen, aber ich finde schon. Also wenn du
jetzt noch nie an meinen Füßen geschnuppert.
Na, ist das ein Vorwurf?
Naja, du weißt doch gar nicht. Ja, du weißt doch gar nicht, ob die riechen.
Also ich habe öfter schon mal gedacht, wenn ich dir begegnet bin.
Die sehen aus, als wenn sie stinken würden.
Nee, die sehen aus, als würden sie von einem anderen Planeten kommen.
Aber kennst du das, wenn man, also ich bin jetzt gerade auf Tour und ich trage wirklich seit 12 Tagen die gleichen Turnschuhe. Kennst du nicht, weil du noch nie auf Tour warst, weil das Rock'n'Roll gehen nicht in dir ist.
Ich trage keine Turnschuhe, ich bin zu uncool für Turnschuhe.
Ich weiß, aber es ist tatsächlich so, wenn man die Turnschuhe 12 Tage trägt, dann fängt es an, dass der Fuß und der Schuh, also dass das zu so einem Geruch, also das ist so einer, das wird zu einer gallertartigen Masse beides so, ne? Also ineinander übergeht das.
Nicht vergessen, es ist bald Sommer und da muss man die Füße müssen sommerfit werden. Ich gehe immer traditionell, so im April zur Fußpflege, einfach mal gucken.
Machst du wirklich?
Mal drüber gucken. Einmal im Jahr mal einmal drüber gucken, ob noch alle Zehen da sind. Das Nötigste mit einem Flex einfach abmachen. Und dann Fußpflege, ja, medizinisch, zum Podologen gehe ich. Ich habe mich teilweise schlecht gefühlt, die ersten Male, weil ich gedacht habe, es hat was mit den Sachen zu tun, die Sebastian Edati in seiner Freizeit macht. Aber das ist was ganz Normales. Podologe ist Fußpflege. Das ist quasi, wenn man, und jeder kann Podologe sein, man kann sich einfach Podologe nennen, das klingt wahnsinnig schlau, aber es ist letztlich nur, man muss den ganzen Tag eklige Füße anfassen.
Das stimmt. Und sag mal, wenn ich jetzt zu American Nails gehe, ne, oder French Nails, machen die auch einfach die Füße nur sauber? Ich sage, nee, nicht lackieren, aber sauber machen? Nee, ne?
Mit so einer Drahtbürste. Ich weiß nicht, das sind ja oft Menschen aus dem asiatischen Raum, die das in diesen Läden machen. Ob die auch für Füße qualifiziert sind oder ob das eine Zusatzausbildung ist. Weil Füße ist ja was komplett anderes als Hände. Das ist, man denkt ja erst, es hat was miteinander zu tun, aber es ist eine komplett andere Ausbildung, es ist ein komplett anderer Zweig. Das ist quasi wie Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft.
Bist du an den Füßen erregbar?
Auf jeden Fall. Von meinen eigenen Füßen.
Erregen dich deine eigenen Füße,
ja. Ja, sehr, sehr. Besonders, wenn ich sie an mein Geschlechtsteil reibe.
Und das kannst du?
Ja.
Das ist...
Der Schlangenmensch von Köln.
Hast du das auch. Wahrscheinlich auch mit Leonard Cohen zusammen auf einer, hier in Mönch, also mit so einem Mönch zusammengelegt und der hat dir das gezeigt, weil Leonard Cohen ist ja sehr gelenkig, der ist ja fast 80 Jahre alt und der kann seine Füße immer noch hinter seinen Kopf machen. Weil
ist das eigentlich, stimmt das eigentlich, dass die Tochter von Leonard Cohen die Mutter des Kindes von Rufus Wainwright ist? Ich glaube ja, ne?
Nochmal,
ist das richtig?
Quatsch, nein.
Doch. Rufus Wainwright hat ein Kind mit einer...
Das Rufus Wainwright hat kein Kind?
Doch, der hat ein Kind.
Rufus Wainwright nicht, du meinst, der...
Nein,
Rufus Wainwright ist der Sohn von London Wainwright. Und seine Mutter ist aber nicht die Mutter, also die Tochter von Leonard Cohen. Das kommt altersmäßig gar nicht hin.
Nein,
ist,
pass auf.
Ich passe immer auf, Jan Böhmermann.
Am 2. Februar 2011 kam seine Tochter Vivia Catherine Wainwright Cohen in Los Angeles zur Welt. Die Mutter ist... Lorca Cohen, die Tochter von Leonard Cohen.
Ach so, also, er hat ein Kind mit der Tochter von Leonard Cohen.
Rufus ja, habe ich doch gesagt.
Nee, du hast das ganz anders gesagt gerade.
Nein, du hast es anders verstanden.
Nee, du hast das ganz anders gedacht. Du hast gesagt, die Tochter von...
Leonard Cohen hat ein Kind mit Rufus Wainwright.
Die Tochter, du hast gerade gesagt, die Tochter von Leonard Cohen ist die Mutter von Rufus Wainwright.
Nein, ist die Mutter des Kindes von Rufus Wainwright. Weil du nicht zuhörst.
Ich höre immer zu.
Du lässt mich nicht an deinen Füßen riechen und du hörst nicht zu.
Du lässt mich auch nicht an deine Füße ran.
Ja, Olli, wir sind jetzt 1,5 Jahre zusammen. Wir sind kurz vorm verflixten 7.
Vor 7, ja. Oh Gott,
das geht rasend schnell, du.
Die Zeit
jung
vergeben,
wir damals aussahen. Ich habe Fotos von uns gesehen, als wir uns kennengelernt haben, wie jung wir aussahen.
Ist es eigentlich langweilig, ist es eigentlich mit mir zu schlafen inzwischen?
Naja, nicht Langeweile, aber ich meine, es ist schon so, dass man mit ein paar Rollenspielen da ein bisschen mehr Pep reinbekommen könnte.
Absolut.
Dass ich irgendwie so eine Gräfin bin und du einfach uns und du der Gärtner.
Dass ich ein Baron bin. Der Sexbaron aus Berlin.
Ja, genau. Der Sexbaron von Schmargendorf.
Ach Jan, das wäre so schön, wenn wir beide ein Paar wären, dann könnten wir beide aus einem Bett moderieren.
Ja.
So ein Bett in, da könnten wir zusammen.
Ja, wie Joko und John. Dann würden wir uns einfach einschließen im Hilton in Kanada. War das nicht in Kanada? War es in Vancouver? Wo war das? Oder in Toronto? Das war in Toronto, ne?
Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Neulich habe ich eine Dokumentation über so Asoziale auf RTL 2 gesehen und die waren dann tatsächlich.
Das war nicht RTL 2 einfach nur. Ist nicht
asozial, das war einfach nur RTL 2. Das war einfach Asoziale auf RTL 2. Und der eine ist durchgedreht, weil er in dem Hotelzimmer war, wo Joko und Klaas damals ihr Bett-In gemacht haben.
Ich habe ein Krokantei im Mund.
Ich mache mir jetzt auch mal was auf und zwar meine Hose. Da ist auch noch was zum Naschen. Warte mal, und zwar einen Twix habe ich hier. Entschuldige.
In der Hose, wirklich?
Ja, das habe ich hier im Twix gehabt.
Du, stimmt es eigentlich, du bist gerade unten an der Kantine vorbeigelaufen, dass es da am Sonntag im WDR in Düsseldorf noch Pommes gibt in der Kantine?
Da gibt es noch Pommes, die sahen aber sehr ranzig aus. Die sahen aus, als wenn die gestern Ulrich Wickert schon mal im Mund hatte und dann gemerkt hat, er will sie doch nicht.
Warum hat Ulrich Wickert denn in Düsseldorf beim WDR?
Keine Ahnung, der hat hier wahrscheinlich eine kleine Auszubildende, die ab und zu von der Arbeit abholt.
Oh Gott.
Das gibt wieder Ärger.
Da spitzen die Rechtsanwälte wieder die Bleistifte.
Das gibt wieder. Wir sind eine Satire-Sendung.
Alles, was ihr sagt.
Ich satire heute Morgen. Wir sind nämlich. Oh Gott. Wortspiele der ganz großen Art heute. Nee, pass auf. Kleine Insider-Geschichte. Ich habe mal im Hauptstadtstudio moderiert. Jan, da haben wir uns auch kennengelernt. Und da habe ich bei einem Jugendsender namens UFM moderiert. Und die allererste Sendung, die ich da moderiert habe, tatsächlich, ich bin die Treppen hochgegangen, kam mir Ulrich Wickert entgegen. Im Hauptstadtstudio, vor 5 Jahren ungefähr. So, ne? Und er hat mich, und weißt du, was das Tolle war? Er hat mich angeguckt, hat gesagt, schönen guten Abend. Und er hat mich gegrüßt wie einen Kollegen. Also wie einen, von dem man dachte, was ist denn das für ein verlotterter Typ, der im Hauptstadtstudio rumläuft, sondern er hat mich gegrüßt wie einen Kollegen und da habe ich eine sehr breite Brust in der ersten Sendung gehabt, tatsächlich.
Echt?
Eine schöne, große, breite Brust.
Ja, aber
ich.
weiß einfach, wie es geht in der ARD. Das ist ganz wichtig in der ARD, wenn man da als Mitarbeiter nach oben kommen will. Man muss alle grüßen.
Ja.
Weil man erkennt optisch nicht den Unterschied, ob es der Pförtner ist oder der Programmdirektor. Deswegen immer alle grüßen. Alle grüßen, als wären sie der Programmdirektor.
Und man weiß nie, wann es einem nochmal zugutekommen kann, dass man gegrüßt hat, freundlich. Ne? Absolut.
Ach ja, Kokanda ist toll, weil man hat so, die hängen noch in den Zähnen, diese Blätterkokandstückchen. Gleich werden wir in der nächsten Stunde weiter über das Thema Sind denn alle verrückt geworden reden mit Ihnen. Wir werden nochmal versuchen, Wetten, das auseinanderzunehmen und eine neue Perspektive für Markus Lanz aufzuzeigen, weil wir sind nicht einfach nur die Zerstörer, wir sind auch Leute, die beim Aufbau behilflich sind. Und,
absolut.
Wir sind konstruktiv veranlagt.
Ach Jan, und ganz kurz noch eine Sache. Ich habe ein bisschen Angst. Das müssen wir auch gleich in der zweiten Stunde besprechen. Irgendwie glitscht du mir gerade aus den Händen. Du machst gerade so viel Karriere. Du hast jetzt einen Grimme-Preis. Irgendwie wie so ein Aal glitscht du mir aus den Händen. Ich kann dich gar nicht mehr halten bei mir.
Das kriegen wir schon hin, Olle. Gleich nach der Musik, dem Tipp.
Jetzt geil Musik, geil Werbung, geil Nachrichten. Und dann kommt der geile Edeka-Opa. Endlich.
Yeah, sehr, sehr geil.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hey, da sind wir wieder. Hey, we are back in the game.
Aber immer noch synchron, Jan. Wir sind immer noch synchron. Also so.
Ich muss niesen, aber der kommt nicht so vor, das dauert ein paar Sekunden.
Musst du ins Licht gucken, das hilft, wenn man niesen muss, geh nicht ins Licht gucken oder in den Himmel gucken.
Warum hilft es eigentlich, wenn man ins Licht guckt?
Weil es dann irgendwie dadurch, dass das also grell ist und man blinzeln muss, dadurch irgendwie unterstützt es diesen Vorgang. Ich habe die genauen, also ich kann es nicht genauer sagen, aber es hilft tatsächlich.
Ich habe jetzt einen Tee mir gemacht, einen kleinen Pfefferminztee.
Pfefferminztee ist ja Quatsch, hilft ja gar nicht so viel, ne?
Ist egal, aber ich brauche irgendwas Warmes, um die Bronchien so leicht...
Hast du Schleim?
Ich habe leicht Schleim, ja, aber es hustet schon ab. Also Husten ist nicht das Problem, Fieber ist vor allem das Problem. Ich glaube, es ist allgemeine Erschöpfung. Also ist, glaube ich, so das... Das ist so das Hauptding. Mit einer leichten Erkältung vielleicht. Ich will nicht rumjammern, aber doch ein bisschen schon.
Wenn ich jetzt bei dir wäre, würde ich so ein richtig schönes Jan-Verwöhnen-Programm machen.
Was machst du denn dann? Was machst du, wenn andere Leute krank sind?
Dann würde ich jetzt deine Beine nehmen und würde die rasieren. Und dann würde
ist ja eine schöne Idee.
Dann würde ich dir die Beine rasieren und dann würde ich Wadenwickel machen.
Oh.
Und zwar würde ich dann würde ich Handtücher in eiskaltes Eiswasser machen und würde das so da, also, und dann um deine Beine herum wickeln, dass das Fieber so ein bisschen runterkommt. Und dann würde ich mich neben dich legen, würde dich in meine großen Affenarme nehmen und dann könnten wir zusammen eine Folge Bibi Blocksberg hören.
Das war keine zu gruselige. Keine, wo man sich nicht traut umzudrehen, die Kassette, weil es so gruselig ist.
Nee, irgendeiner Bibi Blocksberg probiert Crack oder so. Irgend so eine Folge.
Ich hab die drei Fragezeichen das Gespensterschloss original 5 Jahre in der Schublade gehabt und immer nur die Seite A gehört.
Ich hab total Angst gehabt bei der Folge. Diese Folge war damals auch bei uns in der Klasse die Folge, wo sich alle
die gruseligste. Haben.
Das ist mit Abstand die gruseligste Folge. Und weißt du Folgendes? Es ist ja die Folge 11 bei den drei Fragezeichen, aber es ist eigentlich die allererste Folge gewesen. Die haben nämlich nicht synchron die drei Fragezeichen, also in der Hörspruchfassung, mit der Buchfassung haben sie es nicht gemacht, weil der Superpapagei kommt eigentlich erst viel später.
Ja.
Und der ist nämlich der erste Teil bei den drei Fragezeichen-Kassetten. Aber das ist jetzt auch schon wieder sehr, sehr nerdig. Das würde ich dir alles erzählen, wenn ich jetzt bei dir wäre und die Wadenwickel machen würde.
Oh, dann würdest du auch einen Orangensaft pressen, schön frisch gepressen.
Gepressen, würde ich dir schön pressen.
Ich habe schon leicht...
Und ich würde dich wirklich verwöhnen. Dann würde ich einem anfangen... was auch immer ganz gut ist für die Elektrolyte und so, du schwitzt ja auch viel aus, die eine schöne, so eine asiatische Suppe machen. So schön mit Glutamat, das brennt dir die ganzen weg. Und dann Ingwer.
Von Glutamat kriege ich Armlähmungen. Das ist wirklich wahr. Wenn ich zu viel Glutamat esse, bei meinem Lieblingschinesen in Bremen, Aumund, da bin ich oft.
So hat nämlich Heimat. Robert Skopin auch seine Arme verloren.
Weil er zu viel High Five gemacht hat mit Vipi.
Ja, aber auch nur im Zusammenhang mit dem, dass er immer die ganzen asiatischen Suppen gegessen hat.
Wirklich, ist das so?
Da wurden die Arme, porös. Die Arme wurden porös und irgendwann... Ja. Und ich war ja neulich bei Volker Wiebrecht in der Sendung. Und
ja, hast du erzählt.
Der ist ja sehr durchtrainiert. Der fährt auch immer Fahrrad. Und der ist ein Mann, der richtig im Saft steht. Also ist wirklich, das ist ein fitter Typ. Der ist sportlich. Der ist ein perfekter Mann. Der sollte Wetten, das machen. Der Wiebi sollte das machen. Ganz ehrlich. Weil der ist sportlich. Der Wiebi ist der bessere Markus Lanz.
Absolut. Und der Wiebi könnte es vor allem, der würde es ausfüllen. Der würde diesen Job ausfüllen können. Der hat die Erfahrung einfach von Millionen Radiostunden. Der hat mit allen schon gesprochen, mit den ganz Großen, mit den ganz Kleinen. Und das ist ein zugänglicher Typ.
Und ich finde einfach, der hat mit allen schon geschlafen. Aber hast
nein,
du nicht...
Oh, ich kriege eine Info rein von einer Hörerin namens Little Luna 21. Sie ist wahrscheinlich mondsüchtig und 21 Jahre alt. Und sie schickt mir einen Link auf einen Wikipedia-Eintrag. Photischer Niesreflex. In unterschiedlicher Ausprägung beobachten 17-35% der Menschen bei sich diesen Effekt, also ins Licht gucken und dann niesen. Ja. Unter den Betroffenen sind Frauen leicht überrepräsentiert. Interessant. Die Ursachen sind nicht abschließend geklärt. Als sehr wahrscheinlich gilt jedoch eine autosomal dominante Vererbung. Daher spricht man auch vom autosomal dominant compelling helio. Die gängigste Theorie geht davon aus, dass bei diesen Menschen der Sehnerv ungewöhnlich nah am Drillingsnerv verläuft. Letzterer Nerv ist für die sensible Innervation des Gesichts und auch der Nasenschleimhaut verantwortlich. Und meine Mutter hat das nämlich auch.
Okay.
Interessanterweise.
Aber weißt du, also offensichtlich. Manchmal will man die Hintergrundinformationen gar nicht so wissen. Einfach guck ins Licht und dann fängst du an zu niesen.
Und ich finde es immer toll, dass also solche Dinge, die im Alltag so oft passieren, dass sie trotzdem nicht geklärt sind. Genauso wie so weite Teile von der Schwangerschaft zum Beispiel. Dass man immer an Stellen kommt, wo man dann darüber liest und dann, ja, auf magische Weise verbinden sich die beiden Körperhälften des Embryos. Und da, es gibt einfach keine Erklärung. Weißt du, wir bereiten gerade die Mars-Mission vor. Und das ist noch nicht geklärt, warum man, wenn man ins Licht guckt, niesen muss. Oder wie sich das im Bauch da so alles bei
oder warum
wenn man Baby bekommt.
Im Flugzeug so gerne Tomatensaft trinkt. Ich trinke nie Tomatensaft, aber wenn ich im Flugzeug bin, bestelle ich mir immer eine Buddel Tomatensaft.
Ich glaube, es liegt daran, weil es der einzige Saft ist, den man zusätzlich zu einem Softdrink dazu bestellen kann, ohne schlechtes Gewissen zu bekommen.
Quatsch, ich bestelle mir immer nur Tomatensaft und sonst nichts anderes. Und ich trinke sonst nie Tomatensaft, aber im Flugzeug schmeckt er wirklich. Und das ist sensationell. Und es gibt so ganz viele Sachen, Jan, die sind einfach nicht geklärt. Zum Beispiel der Spuk von Rosenheim 1967. Bis heute nicht geklärt. Dieses wie heißt es nochmal? Parapsychologische Phänomen. In der Anwaltskanzlei sind damals immer haben sich die Bilder gedreht an der Wand und die Bücher sind aus dem Regal geflogen, die ganzen Birnen sind explodiert und es gibt bis heute, da haben verschiedene Parapsychologen aus der ganzen Welt versucht, das herauszufinden und es hieß, es hinge zusammen mit der Auszubildenden, die heute eine übergewichtige ältere Frau ist und auch nochmal interviewt wurde und meinte, ich habe keine parapsychologischen Kräfte, hat sie gesagt, oder keine Telekinese-Kräfte. Und es ist auch eine ganz einfache Frau und trotzdem ist in dieser Anwaltskanzlei damals alles auseinandergeflogen, nannte sich Spuk von Rosenheim.
Ich finde es schön, dass die Sendung langsam so Anzeichen von Can-FM bekommt. Als nächstes fangen vielleicht noch mal ganz andere Verschwörungstheorien an.
Ich muss dir darüber erzählen. Ja? Wenn mir das einer erklären kann, mit diesem Spuk von Rosenheim von 1967, da war ich nur nicht mehr auf der Welt, dann soll er jetzt bitte mal anrufen und mir das erklären. Weil ich habe da verschiedene Dokumentationen gesehen. Und anscheinend ist es ein parapsychologisches Phänomen.
Ja, oder der Mossad steckt dahinter. Der Mossad steckt dahinter oder die CIA vielleicht.
Oder Markus Lanz steckt dahinter.
Kann ich mir nicht vorstellen. Der war da noch viel zu klein. Klein.
Man weiß nicht, wer dahinter steckt. Wenn Sie eine Ahnung haben, wer den Spuk von Rosenheim heute
das
Abend.
Das kennt doch auch keiner in Berlin und Brandenburg, der Spuk von Rosenheim. Das kennt doch niemand.
Ich habe es auch nur durch Zufall erfahren. Auf alle
von wem?
Beim Google-Detektiv.
Google.
Ich habe ungeklärte Phänomene und dann hieß auf einmal der Spuk von Rosenheim. Da bin ich da hängen geblieben und es gibt auch ganz berühmte Leute, die sich für Parapsychologie interessieren, waren da und haben versucht, den Spuk von Rosenheim zu lösen in dieser Anwaltskanzlei. Bis heute ungeklärter Fall.
So, jetzt wo ich gerade hier noch mit Wikipedia aufgeschlagen habe, ich habe das, glaube ich, schon mal in der Sendung gesagt.
Ja.
Liebe Radiohörer von Radio 1, liebe Berliner Brandenburger, bitte spenden Sie für Wikipedia. Es ist eine gemeinnützige Organisation. Früher haben sich die Menschen für 5.000 Euro Brockhaus-Bände ins Regal gestellt und es hat nur die Firma Brockhaus bekommen. Und Wikipedia ist eine gemeinnützige Organisation, für die man spenden kann. Man kriegt eine Spendenbescheinigung. Bitte machen Sie das. Das war mal ein engagierter... Was völlig unironisch. Das wollte ich mal gerade mal loswerden. Die Leute sollen mal spenden dafür.
Dann gehen wir bei Wikipedia einen Spuk von Rosenheim.
Mach ich. So, wenn das da jetzt drin steht, dann spendest du auch?
Dann spende ich auch. Dann spende ich einen Fuffi.
So, Achtung, Spuk von Rosenheim. Da ist er schon, der Artikel. Ja. Langer Artikel, extrem langer Artikel, fast ein bisschen zu lang.
Ja, okay. Die ersten
der
drei Sätze.
Wird eine Reihe von Ereignissen bezeichnet, die im Herbst 67 in einer Anwaltskanzlei in Rosenheim stattfinden. Der Fall erregte in den Massenmedien auch international große Aufmerksamkeit. Er gilt als einer der am besten untersuchten und dokumentierten Fälle von Geschehnissen, die von Parapsychologen im Bereich des sogenannten Spuks bzw. der Telekinese angeordnet werden.
Das reicht ja bis jetzt. Jetzt kann ja jeder Hörer sich selber ein bisschen weiter damit beschäftigen. Ne?
Ja, und 50 Euro, war jetzt gerade ein Versprechen, ne, was du gegeben hast.
50 Euro, aber wo muss ich das denn hinüberweisen?
Sag dir direkt die Bankverbindung. Warte Sekunde.
Ja, warte mal, gib mir mal ein Stift, schreib das auf. Ich überweise das jetzt gleich, Online-Banking. Ich mache das online-mäßig. Und
das ist bei Wikipedia ist das nicht erlaubt, online. So, also es ist folgende Kontonummer.
Ja?
Es ist die IBAN, das dauert jetzt sehr lange, bis ich die vorgelesen habe.
Ach, schreib mal auf IBAN.
DE
331
0020 5 und dann 5 mal die 0.
5 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 0.
1, 1.
1, 1.
9, 4, 7, 0, 0.
9, 4, 7, 0, 0.
Genau. Und Zahlungsempfänger ist, das stimmt wirklich, Zahlungsempfänger ist Wikimedia Fördergesellschaft.
Wikipedia.
Media Fördergesellschaft.
Vorname Wiki, Nachname Pedia.
Wikimedia Fördergesellschaft.
Wikimedia.
Und du schreibst bitte in den Betreff, also Betrag sind 50 Euro und Betreff ist dann deine Adresse und dein Name. Dann kriegst du eine Spendenvereinigung geschickt.
Wikimedia Fördergesellschaft. Was hast du gesagt?
Fördergesellschaft.
Fördergesellschaft.
Ja, und weißt du, mal ohne Scheiß, ne? Ja. Das ist ja wirklich so. Ich weiß noch, ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, wo man quasi in Haushalte, so Arzthaushalte, die hatten den kompletten Brockhaus in so einem Bücherregal.
Hatten wir zu Hause auch. Hatten wir auch.
Hattet ihr?
Hatten wir zu Hause, ja.
Hatten wir nie. Und dann irgendwann fing es an, dann ging es los mit dieser Windows oder dieser Microsoft-Enzyklopädie. Das fanden alle schon ziemlich geil und als dann Wikipedia anfing, da wurde es so selbstverständlich, dass man mittlerweile vergessen hat, dass da ja hinter irgendwelche Strukturen stehen, die zumindest ein bisschen Geld brauchen.
Aber das Problem ist, dass da
Server und so.
Immer noch nicht zum Beispiel von meinem Lieblingsgitarristen damals, als ich ein Kind war, Gary Moore, haben sie es bis jetzt immer noch nicht geschafft, die Lebensgeschichte richtig aufzuschreiben. Oder auch bei mir viele Halbwahrheiten, auch bei dir viele Halbwahrheiten.
Ja, aber das liegt daran, ich schreibe meinen Artikel ja selber, meinen Wikipedia-Artikel.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Du schreibst deinen Wikipedia-Artikel?
Ja, selber, ja klar.
Wie hast du das gemacht? Wie macht man das? Wie schreibt man seinen eigenen Wikipedia-Artikel?
Ja, man guckt, man muss erstmal das, was man da liest, muss man auf Richtigkeit überprüfen und du bist ja quasi die Quelle, also bist derjenige,
aber
dem alles passiert
ist. Aber ich hab das doch versucht und dann haben sie mir gesagt, ich bin nicht befugt darüber, in meinem eigenen Artikel rumzukommen. Das habe ich ja versucht.
In deinem eigenen Leben. Du bist nicht befugt, über dein Leben zu bestimmen.
Ja, ich habe das versucht. Ich habe versucht, bei Wikipedia die Unwahrheiten, die da drin stehen. Ich wollte schreiben, dass ich halt 7 Jahre lang auf Hawaii als Callboy gearbeitet habe und habe gesagt, ich bin nicht befugt, das zu schreiben.
Vielleicht stimmt es einfach nicht.
Wer willst du das denn wissen? Ich weiß das doch viel besser. Ich bin das einer, weiß bin ich das.
Aber die haben so eine Schnacker-Firewall eingebaut bei Wikipedia. Ihr filtern einfach die ganzen Schnacks immer raus von dir.
Olli Schulz,
oh,
früher.
Und hier kommt Hans Wurst, schreibt auf deine Frage mit dem Tomatensaft direkt bei Twitter eine Lösung. Warum Tomatensaft im Flugzeug so beliebt ist? Wieso nur ist der öde Saft aus Tomaten? Und wieder mal ein Verweis auf Spiegel Online. Ja, die recherchieren eben noch. Die haben halt noch Zeit dafür.
Vielleicht ist das heute auch ein großes Thema bei Spiegel TV.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Tomatensaft im Flugzeug.
Es liegt am Luftdruck. Es liegt am veränderten Luftdruck, der einen Einfluss auf die Schleimhäute hat. Um es mal kurz zusammenzufassen. Und es schmeckt einfach am Boden nicht. Aber in der Luft kann man das gebrauchen, weil alles zusammengepresst wird und alles anders ist im Körper als am Boden.
Genauso Ach, das klingt so halbwahr jetzt, finde ich.
Das stimmt, aber wenn das bei Spiegel Online steht, dann wird das garantiert stimmen. Garantiert.
Also wenn man in der Luft ist.
Die bei Spiegel Online, die sind wirklich, die haben im Haus richtige Journalisten sitzen, ein paar Stockwerke unten drunter.
Du meinst, Stefan Aus ist extra ins Flugzeug gestiegen, hat sich einen halben Liter Tomaten
mitgenommen.
Du musst
bei Spiegel Online wissen, alles, was bei Spiegel Online steht, stimmt, weil die haben im Haus, die können immer, wenn die nicht sicher sind, ein paar Treppen runterlaufen in die Einzelbüros beim Spiegel, wo 5 Leute an einem Artikel pro Jahr sitzen. Und die haben immer, da können die fragen, ob das stimmt, was sie schreiben. Oben sind dann die 19-jährigen Praktikanten, die hauptsächlich über Markus Lanz Verkacker bewerten, das schreiben. Und wenn die unsicher sind, gehen die immer ein paar Etagen runter an der Erikus-Spitze in Hamburg und fragen die richtigen Journalisten. Und die sagen dann widerwillig, aber sie werden gezwungen per Dekret.
Aber mit verachtendem Blick.
Mit verachtendem Blick. Und weil sie vorher sich von Jakob Augstein am Telefon zusammenfalten lassen, dass es gefälligst jetzt beantworten sollen, dann wird es nochmal verifiziert von den echten Journalisten. Und die haben halt fünf Leute sind so zur Taskforce zusammengeschlossen beim Printspiegel.
Ja.
Und die machen einen Artikel pro Jahr. Und über Spiegel Online ist halt, einer macht 5 am Tag.
Und das stimmt tatsächlich. Ich kenne mindestens 3-4 Leute, habe ich kennengelernt in den letzten 2-3 Jahren, die sagen, sie schreiben für Spiegel Online und ich habe noch nie ihren Namen in irgendwelchen Artikeln gelesen. Was machen die da alle, frage ich mich. Also, man weiß es
aber einfach
nicht.
Muss ja die ganzen Live-Ticker zum Beispiel schreiben. Ich finde, Spiegel Online ist eine tolle Internetseite. Es ist ein komplett anderer Kosmos. Und genauso wie der Spiegel sich quasi seine Welt so ein bisschen durch die Auswahl der Themen selber zusammenbaut, macht Spiegel Online auch. Also es ist nie das Abbild des Internets.
Kannst du dir mal ganz kurz ein IBAN aufschreiben? Hier ist eine Spende für Spiegel Online, würde ich gerne mal kurz
sagen. Ja, sagen wir mal ganz kurz.
Und zwar DF.
DF, gibt es das?
331 0020 5, 3 mal die 5, 0. Fünfmal die 0, meine ich. Ja. Zweimal die 1, die 94700. Das ist nämlich auch eine gute Sache. Spiegel Online, die geben so viel Informationen raus.
Ja, und ehrlich gesagt, die Kohle machen halt die vom Printspiegel und die richtige Arbeit machen halt die bei Spiegel Online. Und deswegen muss man eigentlich die ein bisschen supporten.
Meinst du, die vom Spiegel Print verachten die vom Online-Support?
Aber mit Sicherheit.
Ja, das
mit
ist doch
Sicherheit.
Das ist eine Scharlatanerie, was die machen.
Ich glaube, die haben sogar getrennte Eingänge und auch getrennte Kantinen. Bei den einen gibt es halt so Pommes und was junge Leute so essen, Onion Rings, und bei dem anderen gibt es halt Hirschbraten und so. Und die einen machen am
Tag.
Ja,
einen haben noch eine 80er Jahre Kantine und die anderen haben so eine moderne. Die von online gehen zu Burger King und die anderen gehen in die Kantine und essen da so klassisches 80er Jahre Essen.
Oder bringen sich so selbstgemachte Chutneys mit, die von Spiegel Online oder so. Oder haben so einen Linsensalat, den sie sich irgendwie schnell beim Deli, bei einem dieser beiden Delis, die da in Hamburg da drumherum sind, geholt haben, so einen frischen Obstsalat. Und dann werden halt 20 Artikel am Tag rausgehauen. Und dann trifft man auf die Kollegen aus dem Print, die mal wieder einen geilen Satz formuliert haben den Tag über. Ja. Und das sind dann schon Unterschiede, aber halt damit wahnsinnig erfolgreich sind wirtschaftlich.
Jan, du bist so viel, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das ist jetzt interessant für mich. Du bist so echt ein Internetfuchs. Du kennst dich da aus, auch die ganzen Strukturen. Folgende Frage. Warum ist eigentlich Spiegel Online so eine Allmachtsseite und kaum einer geht auf Zeit Online oder süddeutsche.de? Warum? Das macht man ja immer nur, wenn man nochmal überprüfen will, ob die bei Spiegel Online recht haben. Dann geht man nochmal ganz kurz auf süddeutsche.de oder auf Zeit.de. Ansonsten geht man da ja gar nicht rauf. Man geht ja nur auf Spiegel Online. Warum ist das eigentlich so? Wie haben die das gemacht, dass alle
da... Also ich weiß, der Spiegel war einer der ersten Internetseiten und das ist echt, muss man schon sagen, alle Leute, die jetzt so weit oben, also die waren einfach
Ich meine, Hitler war einer der ersten Nazis und trotzdem, ruft man sich auch.
Ich bekomme es hin, Spiegel Online mit Hitler zu vergleichen.
Ja, ich meine, nur weil jemand zuerst da war mit England.
Well done, sehr gut. Und wahrscheinlich sind beide Seiten relativ geschmeichelt davon.
Wir sollten ein bisschen Musik machen, gern.
Ja, ganz kurz hier, genau. Hier ist Musik und dann kommen, reden wir
hier
gleich.
Hier Stefan aus und Matthias
Stefan
Matuschek.
Stefan ist aus. I'm walking on sunshine.
Ich mach mein Ding. Bis gleich. Jan, wir sollten das jetzt öfter so machen. Diese Woche bin ich in Düsseldorf, letzte Woche waren wir in Dresden zusammen.
Ja.
Dass wir einfach mal alle Studios, alle Rundfunkanstalten in Deutschland austesten und so eine kleine Tour de France machen. Also durch Deutschland natürlich.
Oh,
Tour de France
super
durch Deutschland.
Gerne.
Und dann alle Studios mal angucken und auch Fotos machen und da so ein bisschen auch so das Zeitgeschehen einfangen und so ein bisschen die Mentalität des jeweiligen Bundeslandes.
Ist eine super Idee. Ich bin Anfang Mai sogar in Amerika. Da könnte ich mich ins Studio New York setzen zum Beispiel.
Oh, pretty awesome. Was machst du denn in Amerika?
Einfach ein bisschen die Lage auschecken und es wird gerade bei CBS ein Platz für eine Late-Night-Show frei und ich habe mich beworben.
Alles klar, ich dachte, du willst vielleicht zusammen mit Kai Dickmann nach Silicon Valley und ein paar neue Medienideen sammeln und dann hier vielleicht eine neue Internetplattform starten.
Naja, ja genau, also eine App, ich habe teilweise so ein paar App-Ideen, die will ich einfach mal ein bisschen benchmarken und einfach mal gucken, ob das funktioniert.
Okay, und kommst du dann auch zurück mit Lederbändchen und Vollbart?
Ja, auf jeden Fall, als komplett neuer Typ. Ich komme als komplett neuer Typ, ganz voll inspirational und so bin ich dann unterwegs und habe so viele neue Ideen, dass ich direkt im ersten Handstreich ganz viel Kapital locker mache, Kapital brauche, um meine geilen Ideen umzusetzen. Ich verkaufe dafür alles, was mir wichtig ist.
Ich sehe schon die Schlagzeilen. Böhmermann erfindet sich neu.
Komplett neue Böhmermann. Rockiger, auf jeden Fall rockiger als der alte. Viel rockiger, edgier. Aber auf eine Art auch massenkompatibler. So ein bisschen wie Helene Fischer eigentlich. Weil sie ist eigentlich eine Mischung aus Shakira und Andrea Berg. Und das finde ich ist so eine Richtung, in die es auch bei mir gehen soll. Sie hat den Schlager nicht nur salonfähig gemacht, sie hat den Schlager wieder auf den Platz gehoben, auf dem er 1945 das letzte Mal gestanden hat.
Was du noch brauchst, ist eine prominente Lebenspartnerin. Gülcan Kamps oder so.
Ja, aber Gülcan ist doch vergeben. Irgendwas. Aber ich habe auch schon überlegt, dass das Einzige ist, was noch fehlt. Irgendwie so eine... Ja, so eine Andrea Kiewel aufwärts, würde ich sagen. Also irgendwas
Kiewel
so in dem Bereich.
Auf alle Fälle. Aber Andrea Kiewel würden wir auch schon dankbar Ja sagen, wenn wir die Möglichkeit hätten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar in mehrerlei Hinsicht würde ich Ja sagen. Also auf jeden Fall wäre ich froh, dass es Andrea Kiewel ist und nicht
ihr
jetzt keine
Ahnung. Ihr
würdet
uns immer gute Weight Watchers-Tipps geben, ne? Also er hätte auf jeden Fall immer eine Top-Figur.
Aber so Karen Webb zum Beispiel,
Erfinderin des World Wide Webs.
Genau, Karen Webb hätte ich zum Beispiel schon ein bisschen, weil ich glaube, sie will mehr. Ich glaube, sie würde mich benutzen.
Ich weiß gar nicht,
für ihre
ist
Karriere.
Karen Webb. Nie gehört den Namen.
Die ist beim ZDF zuständig für die Boulevardgeschichten. Es müsste jemand sein, der schon eine Karriere für sich hat, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich ausgenutzt werde und immer, dass ich dann sie mitschleppen muss zu den Veranstaltungen und sowas, sondern die mich mitschleppt. Ich möchte zu den Veranstaltungen mit und nicht sie. So muss es sein.
Verstehe. Könntest du dir eine Lebenspartnerin, also an deiner Seite vorstellen, die erfolgreicher ist als du selber? Also Gülcan Kamps zum Beispiel.
Gülcan Kamps. Auf gar keinen Fall. Ich würde dann direkt den Patriarchen raushängen lassen und dann gäbe es ganz schnell blaue Flecke. Sag ich ganz ehrlich, ich möchte mich da, es ist sexistische Kackscheiße, aber ich bin halt ein Mann und in meinen Gefühlen völlig unbeherrscht. Das wissen ja die meisten, die sich im Feminismus engagieren. Wir Männer sind quasi wilde Tiere. Und wenn wir nicht von einer starken feministischen Organisation im Zaum gehalten werden, dann artet es direkt aus in der Reinstallation eines ganz krassen Patriarch.
Weißt du, wer es richtig gemacht hat? Johannes Hesters. Der war eben mit der Schauspielerin zusammen, mit Simone Rethel. Und die hat dann aufgehört und wurde Hausfrau, ihm zuliebe. Und hat dann aufgehört mit der Schauspielerei. Simone Rethel.
Und war aber auch besser so für alle Beteiligten. Und wenn auch für die Schauspielerei.
Und vielleicht wollte er einfach nur die Schauspielerei schützen. Man weiß es nicht genau. Aber es könnte auch sein, dass Gülşen Kamps für dich Hausfrau wird.
Ist sie nicht schon Hausfrau?
Ach, die ist, nee, ich dachte, die macht, nee.
Die soll mal schön kleine Brötchen backen.
Ich dachte, die moderiert Viva.
Eine Frau moderiert Viva? Was machst du, ich moderiere Viva, weißt du? War das nicht mal ein Sender? Ja, ist mittlerweile nur eine Sendung. Ist nur noch eine Sendung. War mal ein Sender, ist nur noch eine Sendung, die auf MTV läuft. Viva.
Mit Gülşen Kamps. Gibt's das noch Viva? Nee. Ich guck das nicht mehr.
Ich auch nicht mehr. Es ist ja komplett im Pay-TV verschwunden. Ich glaube, hier, guck mal, was auch immer schreibt Konstanze Rieck, schmeiß sie doch mal an eine Adelsexpertin oder Promi-Insiderin ran. Das Problem ist, die sehen alle aus wie 29, sind aber innerlich schon 56. Und das ist eine schwierige Situation.
Wer ist denn Konstanze Rieck nochmal?
Von Prominent. Die Frau, die nie den Mund aufmacht, sondern immer nur im Café sitzt und auf ihrem Laptop rumhackt und dann Off-Text darüber spricht.
Ach Prominent. Ja, stimmt.
Und die ist eigentlich nicht schlecht, weil die wird sich, glaube ich, in den nächsten 50 Jahren optisch überhaupt nicht verändern, weil die bereits jetzt so zugebotoxt ist, dass da gar nicht mehr sich viel verändern kann.
Du hättest eine zeitlos schöne Frau an deiner Seite.
Das wäre doch was sich jeder Mann wünscht. Genau wie Frau Ludowig. Chiara Ohoven schreibt hier noch jemand bei Twitter.
Ja, und wie heißt nochmal hier, Desiree Nick, die ist nämlich auch, die macht auch in Humor, wie du, und die hat
ja, das ist genau wie ich.
Die ist
ja, und die ist sexuell extrem aktiv.
Desiree Nick passt, die passt so, perfect match. Jan Böhmermann und Desiree Nick, das neue Traumpaar im Satirehimmel in Deutschland. Ja,
aber die ist mit so sexuell aktiv. Sendung,
nein,
die ist
dann mit hätte so sexuell aktiv. In diesem, wie heißt nochmal dieser, Wollys Waschcenter.
Nightwash.
Nightwash, dann könnt ihr da zusammen auftreten.
Nightwash. Olli, lach nicht. Olli, ich habe schon öfter darüber nachgedacht, wenn es bei dir nicht mehr so laufen würde, muss ich dich da bei Nightwash rausbomben. Dann komme ich mit so einem Helikopter da vorbei, muss dann mit so einer Taskforce, muss ich dich da rausholen, weil du dann von irgendjemandem gesagt bekommst, Olli, mach doch mal Stand-up. Und dann muss ich nämlich dich da rausholen. Das weiß ich ganz genau, deswegen lässt er man nicht so.
Du würdest mit dem 7er BMW durch die Scheibe fahren, ne? Und mich dann da rausholen.
Kitten im Sack über den Kopf und dann ab mit dir. Und dann dich erstmal wie so Mr. Miyagi-mäßig am Strand wieder fit machen. Olli, komm her, Kopf hoch.
Wie in Rocky 3, als Apollo Creed Rocky wieder aufbaut, nachdem er den Kampf verloren hat gegen Clubber Lang. Weißt du noch? Hast du geguckt, Rocky 3? Wer ist denn dein Lieblingsteil von Rocky?
Mein Lieblingsteil von Rocky? Ich durfte Rocky nie gucken. Ich bin 10 Jahre jünger als du.
Das stimmt.
Ich durfte MacGyver nur in elterlicher Begleitung gucken. Also
ich erzähl dir gleich noch ein bisschen was über Rocky 3. Jetzt gibt's erstmal wieder einen Tipp, jetzt gibt's Nachrichten.
Ach du, jetzt schon wieder?
Ist schon wieder halb.
Wer macht denn eigentlich Service heute? Tommy Hübi? Nee,
Tommy
weiß man
Hübi
nicht.
Hübi wird sich schon lange gemeldet haben, du.
Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Jan, leckst du schon wieder am Grimme-Preis? Zunge vom Grimme-Preis, Jan.
Genau so.
Jan.
Hä?
Wir sind auf Sendung.
Was?
Wir sind auf Sendung, Mann. Du kannst
nicht mal. Hallo Radio 1 Zuhörer. Hier ist sanft und sorgfältig. Es ist 17.32 Uhr.
Finger weg vom Grimme-Preis.
Ja.
Mensch, du hast das ganz. Muss man den eigentlich irgendwann wieder abgeben, wenn man schlechter wird als Comedian?
Ja. Da muss man den. Da gibt's so eine, wie so eine Babyklappe am Grimme-Institut in Mahl. Da muss man den reinlegen. Kann man auch anonym machen. Dann verrät sich halt dadurch, dass man da auf dem Grimme-Preis ist ja der Name drauf.
Ah. Weil, also Dieter Nuhr hat keinen mehr, habe ich gehört.
Hatte der jemals einen?
Ich glaube ja, der hat mal einen bekommen.
Für was denn?
Für sein Programm. Oh. Nur zu Besuch oder so.
Ja, ne, ja, ja, ne.
Ja, 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 ja. Ne? Oh. Das muss man sich mal überlegen, ja.
Ne, ja, ne.
Also der Steuerzahler, der kostet uns ja pro Tag 2,50 Euro. Ich denke, der Spaß sollte uns das wert sein, ne? Ja.
Ne, na, ne. Ja, Olli, lass uns nicht über Kollegen lästern. Es kann uns viel schneller treffen.
Die haben wenigstens alle Preise gewonnen, die haben Geld. Bei mir ist die soziale Zukunft überhaupt nicht gesichert.
Ja, ich kann jetzt nicht mehr in dieses Lester-Ding kann ich jetzt nicht mehr mit einsteigen.
Ich weiß,
ich
bin kannst jetzt auch du nicht
dieser,
mehr.
Diese High Society.
Du kannst bald gar nichts mehr, Jan Böhmermann. Sendung auf RTL, Grimme-Preisgewinner. Ja. Das ist vorbei jetzt hier mit Underdog. Die Underdog-Zeiten sind vorbei. Ab jetzt heißt es auch keine C&A-Anzüge mehr. Ab jetzt heißt es mit Jan Delay shoppen gehen bei Herr von Eben.
Schön Dreiteiler, weißt du, schön mit Westchen und sowas, so eine extravagante Krawatte mal anziehen oder sowas.
Ein weißer, so ein Hut, ich will so einen Hut, so melonenförmigen Hut.
Einfach mal einen Hut auf. Genau, Männer mit Hüten haben was zu verbergen. Die alte Faustregel gilt jetzt nicht mehr. Jetzt so Roger Cicero-mäßig, einfach mal ein ganz neuer Typ. Einfach nach New York fahren und als komplett anderer Mensch wiederkommen. New York hat mir gezeigt, wer ich wirklich bin. Und dann wirklich, einfach mal so
LSD hat mir gezeigt, wer ich wirklich bin.
Mir auch. Das... LSD hat mir auch gezeigt, wer du wirklich bist, Olli.
Sag mal ganz kurz, was findest du schlimmer? Hä? Männer mit Zopf oder Männer mit Hut?
Oh, das ist beides auf eine Art eklig. Der eine hat immer so einen zwölfseitigen Rollenspielwürfel in der Tasche und der andere ist kurz davor, sich die Ohrläppchen zu weiten, weil das mit dem Hut als exzentrisches Accessoire nicht reicht.
Aber beide wollen ausdrücken, hallo, hier sind wir und wir sind scheiße.
Ja, hallo, hier sind wir und wir sind was ganz Besonderes. Ja, das ist, also ne? wir sind anders als die anderen, wir sind was ganz Besonderes.
Wenn dein Haar noch und lichter wird, ne, würdest du dir dann auch, viele machen das ja auch, wenn die Haare so ausfallen, dass man dann einen Hut, also dass man sich da oben den Hut draufsetzt auf den Kopf.
Haben wir darüber nicht schon vor 2 Wochen gesprochen oder vor 3?
Ja, keine Gesichtsinformation.
Ich glaube, letzte Woche. Die Politik ist ganz klar und es geht dir doch auch so. Was? Es wird gefälligst in der Öffentlichkeit gealtert, wie sich das für einen anständigen Mann gehört.
Absolut.
Verdammt nochmal.
Hier der Sean Connery, kennst du den noch?
Der Schauspieler. Der sieht doch, ja, na und? Der hat irgendwann einfach Fifis getragen und hat sich auch im coolen Kampf, glaube ich, die Hälfte seines Lebens mit einem Fifi rumgelaufen. Das ist diese alte Garde. Wir werden einfach kahl und das ist ein Zeichen der fortschreitenden Evolution. Die Menschen kriegen größere Köpfe, dünnere Körper, größere Augen und irgendwann sehen wir aus wie Begegnung der dritten Art. Ist so. Und ich bin einfach evolutionär schon ein bisschen weiter und du halt auch, Olli. Ne? Wir sind eine Evolutionsstufe weiter durch diese jetzt momentan noch ungelenke Physiognomie, aber in 30, 40 oder 50.000 Jahren werden wir quasi als Prototypen des neuen Menschen durchgehen. Wenn man uns jetzt in der Höhle malen würde, würde man sagen, guck mal, da gab es einige, die sahen schon aus wie wir heute in der Zukunft. Ist so.
Absolut. Jan, ich kriege gerade mit, dass schon wieder ein Jahr um ist. In 2 Wochen ist schon wieder Ostern, ne?
Ein neues Jahr, ein graues Haar wieder geht ein Jahr. Alles Gute, oh, danke, klar, immer noch dieselbe Leier.
Was ist, von wem ist das? Was ist das?
Hartmut Engler, den deutschen Bono.
Ach, der Bono deutsche Box. Bono.
Ja, und pur, die deutschen U2.
Was macht denn, also weißt du noch, letztes Jahr...
Stuttgart, das deutsche Belfast.
Kommt der aus Stuttgart?
Nein, Dublin. Aus Baden-Württemberg.
Aus Baden-Württemberg.
Ja, ist sehr viel Baden-Württemberg drin.
Ich wollte jetzt eigentlich darauf hindern, dass ich jetzt wieder nach Holland fahre nächste Woche, übernächste Woche.
Oh, was, wieso sind die Drogen alle oder was ist los?
Nee, ich mache da immer Urlaub über Ostern. Und dann kann ich immer diese leckeren Frikandels essen. Diese, weißt du,
kommst du auch nicht mal vorbei bei mir in Köln? Dann können wir mal gemeinsam eine
Frikandel knabbern. Willst du vielleicht mitkommen?
Nein.
Dass wir beide Urlaub machen über Ostern. Osterurlaub in Holland, du und ich.
Nein.
Und uns gegenseitig Kroketten im Mund schieben.
Nein.
Nein, wirklich nicht?
Nein. Nein.
Warum? Na gut, weil du mit dem Grimme-Preis beschäftigt bist.
Ich muss zu Hause meinen Grimme-Preis ablecken.
Der Grimme-Preis kommt mit. Du kannst den Grimme-Preis mitnehmen, Jan.
Nein, nur wenn ich Kindersitz für den Grimme-Preis bekomme.
Also,
der ist einmal ein und alles. Der sieht aus wie ein Atom, sieht er aus. Der sieht aus wie so ein... Und der steht hier wirklich direkt neben mir. Licht neben mir im Bett.
Wie stolz bist du wirklich? Du bist schon stolz, ne?
Ja, richtig stolz. Also ganz im Ernst, das war auch...
Ist das der beste... Ich kenne mich nicht aus mit Preisen.
Ist das der beste Preis, den man gewinnen kann?
Und von allen Preisen in Deutschland. Ja. Besser als der Friedensnobelpreis.
Der ist ja kein deutscher Preis.
Ja, aber ach so.
Der goldene Wuschel ist vielleicht noch ein kleines bisschen besser, aber der ist ja abgeschafft. Vielleicht noch die goldene Henne in Ostdeutschland. Ja,
die goldene Henne in Ostdeutschland, moderiert von Andrea Kiewel.
Ja, aber die goldene Henne ist deswegen elitär, weil du musst, glaube ich, einen Elternteil muss Ostdeutsch gewesen sein, sonst kommst du da gar nicht rein. Der Grimme-Preis ist schon toll. Und bei der Preisverleihung, die unglaublich langweilig war,
ja.
Und die haben auch die geniale dramaturgische Idee gehabt, die einzigen beiden, die so ein kleines bisschen Pep in den Abend gebracht hätten, wenn wir nicht so geehrt gewesen wären, waren ja die Unterhaltungsleute, also Klaas, Joko und wir. Und wir waren direkt zum Anfang dran. Und danach, das nächste, nachdem Halligalli den Preis bekommen haben, war direkt die Ehrung für den Film, der irgendwie Sexualstraftäter ging, der irgendwie 10 kleine Mädchen vergewaltigt hat. Das war so die Fallhöhe.
Ich finde, das ist ein fließender Übergang.
Und das war wirklich, und danach war die Stimmung dann gesetzt für den Rest des Abends. Es war dramaturgisch, bis Eco Fresh, der freche Rapper, auftauchte.
Wieso hat er auch einen Grimme-Preis gekriegt?
Nein, der hat gesungen mit Klaus Doldinger, also auch Klaas hat noch mit Klaus Doldinger gesungen, Gänsehautmoment, also Gänsehaut, also aus vielerlei, also war für mich war es ein Gänsehautmoment, für viele andere auch, aus anderen Gründen aber. Und ich,
weil Klaus Doldinger so stark gealtert ist?
egal, lass uns darüber nicht reden. Und dann kam halt nochmal Ecofresh rein und hat mit Klaus Doldinger einen Tatort-Rap gemacht. Und als der freche Rapper kam, da habe ich gewusst, ich bin genau goldrichtig aufgehoben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Hat Ecofresh jetzt auch noch einen Preis gekriegt für hier Integrations...
Bester Rap.
Integrationsbambi?
Nee, nee. Integrationsgrimme-Preis. Nee, ist eher so eine Art Inklusions-Grimme-Preis gewesen.
Wie viele Grimme-Preise werden denn verliehen überhaupt?
Ich glaube, es waren ungefähr 39.
Wirklich?
An dem Abend. Ja, Michael Steinbrecher hat moderiert. Das ist, glaube ich,
Einen großen Abend.
Ja, und er hat tolle Fragen gestellt. Er ist die alte Kernerschule. Grimme-Preis, was macht das mit Ihnen? Grimme-Preis, was ist das für ein Gefühl?
Was sagt der Bauch?
Was sagt der Bauch? Der Bauch, er grummelt leicht und ruft nach Imodium akut. Und es war aber trotzdem in der ganzen Enge dieses kleinen Maler-Provinztheaters, war es trotzdem, hatte das was total Würdevolles, was dem deutschen Fernsehpreis, der ja eigentlich der Fernsehpreis sein möchte, total
abgeht.
Aber der
ist auch abgeschafft worden, der deutsche Fernsehpreis.
Ja, genau, und es gibt noch einmal den Fernsehpreis dieses Jahr und du wirst einen bekommen.
Ich werde nie im Leben irgendeinen Preis kriegen.
Garantiert, hundertprozentig.
Ach, hör mal, Jan Böhmermann, ich werde immer
im Leben... Wollen wir wetten? Ja. Ich wette mit dir, dass du den Fernsehpreis gewinnst.
Ich wette mit dir, dass ich in meinem Leben nie so einen Quatsch... Ich will sowas auch nicht haben. Ich würde mich freuen für die Leute, die sich viel Mühe gegeben haben, weil ich bin immer der Typ, der vor der Kamera irgendwas macht. Aber da gibt's ja ganz viele andere Leute, die da richtig hart arbeiten. Die sind da jetzt schon wieder zugange, um die Sachen für 2017 vorzubereiten. Ich komme 2 Stunden davor da an und dann quatsche ich ein bisschen. Das ist ja nicht anders als hier in der Sendung. Ich habe das gar nicht verdient, Jan. Guck mal, jetzt
bereitest dich nicht vor, oder was?
Ach ja, ein bisschen.
Also, du weißt doch, was ich bin der akribische Aufschreiber.
Ja, das finde ich aber auch langweilig, sowas. Wenn ich anfange, profimäßig zu werden, wird es nur schlecht bei mir. Es gibt Leute, die können das einfach nicht und die sollten nicht damit anfangen. Wirklich, ich habe mich auch nie auf die Schularbeiten vorbereitet. Entweder hat irgendwie alles geklappt, also ich habe Glück gehabt, weil ich das schon wusste, oder es hat nicht hingehauen. Ich bin Risikotyp. Wollen wir ein bisschen Musik nochmal machen? Ich habe nämlich einen
großen Song. Die Frage ist doch noch gar nicht beantwortet. Es ist auf jeden Fall der beste Preis.
Der Grimme-Preis,
man fühlt sich am meisten gerne, man hat am meisten Ehrfurcht und es ist vor allem da vor Ort, merkst du schon, das ist schon echt und alle Leute freuen sich echt und das Tolle ist, du weißt ja vorher, dass du den bekommst und der Abend ist entsprechend entspannt. Also es ist nicht so wie dass du so ein Nominierungsgesicht aufsetzen musst, dass du dann einer von dreien bist, der vielleicht einen Preis bekommt und dann musst du dir ein Gesicht ausdenken, was du machst, wenn du ihn nicht bekommst.
Gab es einen Döner oder was zu essen? Also
es gab tolles Essen von dem großen WDR-Regional-Star-Koch, Sternekoch Björn Freitag, der normalerweise nur aus alten Regenrohren und einem Brecheisen Pommes zusammenbaut in der Scheune. Der hat dann aber ganz so kleine Häppchen, also quasi das, was man sich mal vorstellt, was so Leute essen, die Grimme-Preise gewinnen. Also eigentlich viel zu kleine Portionen und viel zu fein und so strange Kombinationen.
Gab's so ein Fingerfood?
Ja, ich habe aber so ein bisschen diesen Currywurst-Approach, der eigentlich im Ruhrgebiet eigentlich mittlerweile zum guten Ton dazugehört, dass man noch mindestens für die Prolls, weil die meisten sind ja eigentlich Prolls beim Unterhaltungs- oder überhaupt im Fernsehen, dass man für die Prolls mal was hat, was so richtig satt macht. Und es gab dann irgendwann später so kulinarische, so eine aufgepimpte Currywurst, aber das reichte mir nicht. Ich wollte Brot und eine Bratwurst hätte ich gern gegessen. Stattdessen gab es da so kleine Gläschen, wo so Muscheln und Rhabarber drin war. Mir ein bisschen zu etipetete.
Wenn ich jeden Sommer Urlaub mache, zusammen mit meinen beiden Gespielen Ina Müller und Barbara Schöneberger und wir fahren nach Sylt, dann gehen wir immer in die Sansibar und da essen wir immer für jeder für 12,90 € eine schöne Currywurst.
Gambas. Eine Gambawurst, Currygambas.
Das ist so eine Currywurst gefüllt Gamba. Mit Gamba. Komm, jetzt kommen die Talking Heads, noch ein kleiner Song.
So eine Frikandel aus Gambas mit Currysoße.
Ekelhaft.
Und weißt du, das verkaufst du aber Veronika Ferris als den neuesten Schrei. Und dann so 2-3 Fotos von Veronika Ferris, wie sie in diese neue Gamba-Frikandel beißt auf Sylt. Und dann ist das Ding halt in jeder Fußgängerzone.
Absolut, dann läuft das bald überall. Das läuft dann wie hier wie mit dem Bubble Tea.
Übrigens, ist das dann. Bubble Tea, das ist der einzige Trend, der ist schon wieder weg gewesen, bevor ich Lust darauf bekommen habe, ihn auszuprobieren. Die Bubble Tea-Läden in meiner Umgebung sind alle wieder zu. Wahrscheinlich, weil Kinder daran gestorben sind, dass sie die Dinger irgendwie runtergeschluckt haben oder sowas.
Nee,
das Bubble Tea ist wieder weg.
Der Bubble Tea hat aber überall gut funktioniert, außer in Deutschland. In Deutschland waren halt gleich wieder die ganzen Stiftung Warentest-Leuten. Im Ausland ist der wieder ganz gut gelaufen. Aber es liegt natürlich daran, dass wir ein hochqualifiziertes Land sind von Dichtern und Denkern. Und wir wissen genau, was nicht gut ist. Und die minderwertigen Länder, ne, die schaufeln sich jetzt alle die Bubble Teas rein. So, jetzt sind die Talking Heads mit Remind the Light und dann geht's weiter hier mit der großen Bubble Tea-Sendung sanft und sorgfältig mit 2 geschwächten Moderatoren.
Olli.
Ja, ich bin gerade Level 187 bei Candy Crush.
Spielst du wieder Candy Crush? Nein.
Oh, das ist so ein gutes Spiel. Hörst du, die Musik beruhigt mich auch so.
Das ist, du bist so süchtig danach. Du bist Candy Crush süchtig. Letzte Woche haben wir schon unsere Quizduell-Nicknames verraten, ja, was dazu führte, dass ich das nicht mehr aufmachen kann, ohne dass mir irgendwelche Vollidioten irgendwelche Botschaften.
Ich auch nicht.
Ich habe versucht, so viele Spiele wie möglich zu spielen, aber ich muss mich da jetzt wieder abmelden. Tut mir leid, das war keine gute Idee zu verraten, wer ich bei Quizduell bin.
Das ist auch die dümmste Idee bei mir. Ich muss mir nochmal einen neuen Namen geben. Das war echt das Dümmste. Wirklich. Das war nicht so schlau. Manchmal machen
und
wir
Candy
auch nicht
Crush,
so
wie funktioniert das? Wie funktioniert Candy Crush?
Das ist ein bisschen wie Tetris. Du musst, das sind so Bonbons, die fallen runter und du musst versuchen, drei in die gleiche Reihe zu bringen. Senkrecht oder vertikal. Und da gibt es auch noch so extra Sachen und da kannst du so Sachen.
Hast du gerade gesagt, bringen. Senkrecht oder vertikal?
Naja, senkrecht oder, ja, du weißt.
Hast du gerade wirklich gesagt, senkrecht oder vertikal, Olli?
Ja, habe ich gesagt, sorry. Ich bin, ja, habe ich gesagt, habe ich gesagt.
Und muss ich jetzt mit Leuten spielen? Ich
allein, das ist ein, das ist du und das Spiel. Das ist ein Ding für dich alleine.
Spielen. Und wie geht das?
Dann lade sie erstmal runter, erklärst.
Hab ich schon dabei. So, ich bin auch dabei. So, und jetzt?
So, und jetzt siehst du doch, das wird's angezeigt.
Candy. Zieh. Und ist keine Werbung oder warum?
Nein, aber du musst irgendwann, das wird immer schwerer von Level zu Level und irgendwann wollen sie, dass du kaufst, dass du dann so Bonusleben kaufst. Die wollen, dass du kaufst. Das ist ein bisschen abzocke.
Zieh den Bonbon nach links, um drei Bonbons zu kommen.
Genau, am Anfang wirst du jetzt eingeritten von denen. Die zeigen dir jetzt genau, wie das geht, damit du süchtig wirst. Jetzt gerade bist du auf dem Weg, süchtig zu werden. Du bist eigentlich jetzt, jetzt gerade bist du süchtig geworden.
Heroin kann man einmal ausprobieren, das macht nicht süchtig beim ersten Mal.
Das ist ein guter Spiel.
Geht so.
Siehst du, macht das sofort.
Ich denke direkt an so
Multiball. Zwei Multibälle.
Sag mal, ist
pass mal auf, hast du schon mal zwei Multibälle nebeneinander gehabt? Wenn du die übereinander ziehst, dann ballern sie alles weg hier. Das ist der Hammer.
Du, ist das so ein bisschen so ein Spiel, was man an der Bushaltestelle spielen muss, was man nur spielen darf, wenn man dabei so einen großen Spuckesee macht?
Wenn man großen Spuckesee, genau.
Das darf man nur bedienen, wenn man so gemachte Fingernägel hat und an der Bushaltestelle sitzt und Leute nach Zigaretten fragt, eigentlich im Ansehen, sie abzuziehen. Ich mach das
und,
wieder aus.
Und du hast
ist
voll,
mir zu assi.
Das ist total ist so, aber du hast vollkommen recht. Es gibt immer noch diese rotzespuckenden Teenager, die auf der Bank sitzen und die ganze Zeit so einfach auf dem Boden rotzen, bis da so ein Spuckesee ist. Das habe ich als Kind auch selber nie verstanden. Ich fand das immer eklig, wenn so Typen so auf den Boden rotzen einfach.
Ja, und mir hat mal einer dieser Spuckkinder erzählt, dass er sich von seinem Vater hat erklären lassen, dass wenn man Spucke ausspuckt, dass es dann gut für den Stoffwechsel ist, weil es sei nicht gesund, Spucke runterzuschlucken. Es gibt anscheinend so eine, was für ein totaler Quatsch ist. Es ist ein totaler Quatsch.
Und du darfst die Vorhaut nicht zurückziehen, weil sonst der Penis abfällt. Sorry, wie ich das angesagt habe gerade, aber...
Willkommen am Sonntagnachmittag. Hallo, liebe Kinder. Oliver Schulz ist derjenige, der euch gerade aufgeklärt hat.
Ja, das ist... Aber ich meine, das ist genauso wie mit der Spinne in der Yucca-Palme. Warum? Also die Spucke ausspucken, weil das besser für einen Stoffwechsel ist. Vielleicht, wenn du Schleim hast, so wie du gerade, weil du krank bist. Aber diese Rotze-Kinder habe ich nie akzeptiert. An der Bank sitzen und einen riesigen Spucke-Sehen machen und da sitzen, das machen nur Asoziale.
Ich nehme jetzt erstmal noch ein Ei in den Mund. Warte mal.
Das hat Jan Böhmermann gesagt, liebe Kinder. So, und jetzt nochmal... Sag mal, was ist eigentlich? Bist du immer... Kultest du immer noch auf dem Edeka-Opa ab?
Also der Edeka-Opa ist, habe ich mir erzählen lassen von Freunden aus Berlin.
Ja.
Der ist ja seit Jahren in der Berliner Clubszene schon, ist ja ein Lebenskünstler.
Ist ein Kulttyp.
Kulttyp und der ist, guck mal, da ist jetzt 25 Jahre Postwende Berliner Kulturarbeit. Jeden Abend ein Indie-Konzert nach dem anderen.
Ja.
Das Einzige, was den Sprung über die Berliner Stadtgrenze schafft, ist der fucking Edeka-Opa. Sehr, sehr geil. So viel zum Thema, wir müssen die Kultur in Berlin fördern. Letztlich ist alles nur scheiß Kommerz wie überall anders auch.
Ja. So ist es nun mal. Aber ist das denn noch ein Kultding? Ich bin jetzt letzter Zeit, ich bin wirklich seit 2 Wochen auf Tour, spiele mit meiner Band jeden Tag andere Stadt. Heute letzte Show in Düsseldorf. Ich bin wahnsinnig.
Ach wirklich?
Ja, heute ist allerletzte Show. Und ich freue mich im Zack. Ich muss gleich rüberfahren, nämlich direkt danach Soundcheck machen und dann geht's nämlich los. Heute ausverkaufte Show, 900 Leute nochmal, Jan. Ich bin ein klein bisschen aufgeregt, obwohl ich jetzt jeden Abend gespielt habe, weil ich weiß, dass es in Düsseldorf immer ganz besonders wird.
Ja, ich weiß. Cooler Laden. Ich war auch mal bei dem letzten Auftritt im Zack, war ich doch da, weißt du das?
Ja, nicht? Das ist wirklich ein toller Laden, tolle Atmosphäre. Und wenn man Glück hat, dann vergessen die 2, 3 Horsties, die dann immer rumbrüllen würden, Olli, die vergessen heute, dass ich spiele und kommen nicht. Und dann wird's richtig geil heute Abend.
Du bist so eine Künstlerseele, dass ich das so immer noch so mitnimmt, dass da so Assis
absolut
ab und zu mal Ficki-Ficki rufen.
Nein, das ist auf dieser Tour nur 2-mal passiert. Einmal in Augsburg kurz und einmal in Kaiserslautern.
Allein, dass du es bemerkt hast. Wie war denn eigentlich Meppen? Soll ich dich fragen von Hans Wurst?
Meppen war ein sehr junges Publikum, aber wir haben alles gegeben. Es war unser erster Auftritt. Und man konnte nicht viel mit den Leuten reden, weil die waren einfach aufgeregt. Die dachten, das Konzert da hängt mit irgendwas Größerem zusammen. Da passiert gleich noch irgendwas. Gleich hier satteln sich Haftbefehl, kommt gleich mit dem Fallschirm abgesprungen, direkt über Meppen und fängt auch noch an zu rappen. Keine Ahnung. Also das war alles, gut, aber die letzten Konzerte jetzt waren richtig sensationell. In Dresden letzte Woche, unschlagbares Konzert. Oder auch in Würzburg. Wir haben ganz tolle Konzerte gespielt. Ich habe eine ganz tolle Band. Tolle Menschen sind das.
Ich finde, das kann ich nachvollziehen. Ich freue mich sehr, dass du da so momentan so eine Erfüllung hast, Olli, wirklich.
Und ich freue mich, dass du dich so über deinen Grimme-Preis freust, Jan.
Guck mal, nein, lass doch mal meinen Grimme-Preis aus der Nummer raus. Du bist einfach Quoten-Olli. Quoten-Olli, Quoten-Man und Grimme-Boy, das ist unser Schicksal. Und beide sind wir auf eine Art unglücklich. Und, ja. Du möchtest diesen Preis haben und ich möchte eine Quote haben, Olli.
Ach, die denken...
Aber zusammen sind wir stark, auf eine Art.
Meinst du, manche Leute würden uns einen narzisstischen Unterton in dieser Sendung...
Kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, gar keinen Fall, ne?
Wir sind keine Nazis vielleicht, aber Narzissten nicht.
Nee. Narzisstische Nazis. Das war schon wieder fast. Was ist denn nächste Woche?
Nein.
Lass uns doch mal einen Ausblick machen auf die nächste Woche.
Ich weiß gar nicht, wann wir uns nächste Woche treffen. Kriegen wir das hin, nächste Woche eine Live-Sendung zu machen? Ich hoffe schon.
Wir müssen das machen. Live ist immer am besten, ne? Aus welcher Stadt senden wir denn nächste Woche?
Ich würde gerne in Berlin mal wieder sein.
Ich würde gerne mal in Köln sein. Wollen wir Folgendes machen? Ich komme zu dir nach Hause, sende, übernachte mit deiner Frau, also dann da auch im Haus, und du bist bei mir in meiner Einzimmerwohnung, hängst da ab und kannst dann noch ein bisschen den Eichhörnchen im Garten zugucken. Verrückte Welt.
Das ist eine gute Idee. Genau so machen wir das. Einmal so Live-Swap, Frauentausch, Vollidiotentausch.
Vollidiotentausch mit Böhmermann.
Ja, genau. Und dann mache ich überall so Zettel, ich mache so Zettel hier überall hin, was du anfassen darfst und wie man das anfassen muss und so. Und was ist für, es gibt natürlich wahnsinnig viele Fettnäpfchen bei mir zu Hause. Mein Haus ist ja so groß, dass ich bin ja Polyamor.
Ja.
Und dass die beiden Frauen, mit denen ich zusammenlebe, in meinem Haus, wissen aber nicht, dass es die jeweils andere gibt. Es gibt so getrennte Bereiche in dieser riesigen Villa in Köln.
Nee, ich dachte, weil du den Keller immer abschließt, wenn du das Haus verlässt.
Das ist die Zweitfamilie, die Drittfamilie, die ich, weil... Wenn ich mal Bock auf eine ganz neue Familie habe, die habe ich im Keller unten.
Ach, du bist echt ein kranker.
Neben den Rotweinfässern.
Du bist einer der
kranken. Es ist immer gut, eine Familie im Keller zu haben. Immer gut.
Und sowas ist Grimme-Preisgewinner. Ne? Wir leben in einer verrückten Welt. Das haben wir heute auf alle Fälle festgestellt. Ne? Zwei Stunden lang haben wir uns selber analysiert und sind jetzt, guck mal, ich kann kaum noch reden. Ich muss gleich noch auf die Bühne, Jan.
Oh Gott. Singen ist doch was anderes als reden.
Ach, ich rede ja auch zwischen den Liedern. Die wollen ja
Sexe,
auch nicht reden.
Sexe! Was hast du bloß aus diesem Mann gemacht? Na, 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 na.
Kommst du nachher noch vorbei?
Wenn ich das gesundheitlich hinbekomme, ich bin jetzt irgendwie so aufgeputscht. Mhm. Wenn, dann komme ich überraschend vorbei. Aber auch für dich überraschend. Dann komme ich auf die Bühne, dann singen wir Dicke zusammen.
Das wird toll. Darf ich noch was sagen, Böhmermann? Ich glaube, ich tue dir gut.
Ich glaube, ich tue dir auch gut, Olli.
Das stimmt. War eine schöne Sendung mit dir heute.
Ebenso. Darf ich dich noch mal kurz berühren?
Ja, komm her. Ja, genau. Sei still.
Guck mich an. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.